Und Brot, das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich immer so als Beispiel, habe ich dann immer meine Oma, so klassisch Kriegsgeneration noch, ne? Und die ist so drauf gewesen, wenn dann Brot verschimmelt gewesen ist, wurde abgeschnitten, der Rest wurde gegessen.
Na, immerhin und abgeschnitten.
Du weißt ja heute, okay, wenn das erstmal blüht, dann ist es zu spät, weil diese Mützeln, diese Wurzeln von dem Schimmel, die sind schon einmal durchgezogen. Jetzt haben wir beim Käse einen ganz wesentlichen Vorteil. Selbst wenn ich, das passiert also gelegentlich mal im heimischen Kühlschrank, ne, also wir sind 4 Leute zu Hause, der Kühlschrank ist immer relativ voll und manchmal hast du denn so einen Kandidaten irgendwie ganz unten hinten, den du dann entdeckst und denkst, oh Mist, der ist dann auch schon etwas behaart. Ne? Das Schöne ist, diese toxinbildenden Schimmelkulturen benötigen für die Ausbildung ihrer Gifte grundsätzlich Kohlenhydrate. Ohne Kohlenhydrate keine Toxine und es ist noch nie an Schimmeltoxinen auf einem Käse nachgewiesen worden. Das heißt, das, was du beim Brot nicht machen darfst, kannst du beim Käse machen, du kannst einfach ein Stück wegschneiden.
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hartmann.
Willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Heute ist Markus Bornhold, auch genannt Captain Cheese, zu Gast. Und damit die Warnung direkt vorweg, das heutige Thema kann Suchtgefahr triggern, denn wir behandeln ein Lebensmittel, das in so ziemlich jedem Aggregatzustand unglaublich lecker ist. Und das wir alle lieben. Es geht natürlich um Käse. Unser heutiger Gast, Markus Bornhold, ist ausgebildeter Käsesommelier und berät mit Edeka, eines der größten Einzelhandelsunternehmen in Deutschland, ob man die Rinde nur mitessen kann, wie man Käse optimal lagert und welcher Käse zu was passt. Bekommt ihr in diesem Crashkurs Käse zu hören. Viel Spaß mit der heutigen Folge Pot mit Ei mit Captain Cheese. Herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da bist.
Moin Tim, hi.
Du bist, wo kommst du heute her?
Ich komme aus Kiel.
Bist du heute angereist?
Nee, gestern schon.
Das ist sehr vernünftig, denn das Wetter draußen ist ganz furchtbar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir nämlich wieder eingeschneit und es könnte eigentlich nichts Kausigeres geben, als jetzt ein Stück Käse zu essen. Ich bin sehr gespannt und habe auch gleich die erste Frage an dich. Und ich habe gestern so einen Film geguckt, ne? Da ist ein Flugzeug abgestürzt über den Anden. Hervorragender Film. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und das geht auf diese Geschichte in den 70ern zurück, in der 40 Menschen, glaube ich, abstürzen. Ich glaube, eine Footballmannschaft und haben da auch, weiß ich nicht, 30, 40 Tage überlebt und dann langsam sind alle anderen Leute aufgegessen.
Ja, habe ich mal von gehört. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der Titel heißt, aber. Ja,
ist Schneegesellschaft. Ich glaube, aber das wäre auch ein guter Buchtitel, Schneegesellschaft. Nehmen wir an, kleines Gedankenspiel. Nehmen wir an, wir würden abstürzen und haben aber noch so einen Anhänger am Flugzeug mit jeder Menge Käse. Mhm. Also da ist wirklich alles drin an Käse, was du brauchst. Wie lange können wir nur mit Käse überleben?
Haben wir Wasser?
Ja, war viel Schnee.
Ja, okay, gut, das können wir einschmelzen. Mhm. Ja, ich glaube, das lässt sich aushalten.
Meinst du? Ich glaube auch.
Muss man ausprobieren.
Ich glaube, ja, ist da locker drin, oder?
Kommt auf die Käsemenge an.
Es ist unendlich viel Käse. Ich habe nämlich gestern mal versucht, bei ChatGPT das irgendwie rauszuholen.
Ja.
Und du musst ja wirklich viel reingeben, damit das Gerät irgendwann sagt, okay, hier hast du eine Zahl. Weil die windet sich immer so ein bisschen drumherum. Ja, kommt immer ganz drauf an, in welcher Verfassung sind die Menschen, was für ein Käse ist es. Ist natürlich ein Mangel in der Ernährung. Aber wenn du so fragst, 2 bis 4 Wochen. Glaube ich nicht. Ich glaube, mit Käse kommen wir länger hin.
Oh. Ich denke auch. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, wir haben in der Milch ja schon unwahrscheinlich viel drin. Ne? Du hast ja viele Mineralstoffe, du hast ja viele Vitamine und Käse ist ja letztendlich die konzentrierte Form von Milch. Ne? Und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei.
Wahrscheinlich fehlen nur ein paar Vitamine oder sowas, aber das, wer braucht das schon? Ne? Bevor wir jetzt weiter reingehen, denke ich mir, sollten wir dich kurz vorstellen. Ich habe mal geschaut, wer mir hier gegenüber sitzt. Und er ist nicht nur Käsesommelier, sondern auch 2. Vorsitzender des Käsesommelierverbandes, der übrigens in Kulmbach gegründet worden ist, was eine witzige Geschichte ist. Kleiner Funfact von meiner Seite. Ich war gestern in Kulmbach. Ist irgendwo bei Bayreuth in der Nähe von Nürnberg. Dort war ich im Posthotel von Alexander Herrmann zu Gast bei Tobias Batz. Hervorragender Laden. Und das, die ganze Region, das ist Franken, Oberfranken, ich glaube, es ist Oberfranken, aber da sind die so ein bisschen eigen, wenn man das
weiß. Ja, da muss man aufpassen.
Hey, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welche Region das ist. Tatsache ist, dass da ein Gebiet entsteht von kulinarischer von dem kulinarischen Hochgenuss. Die arbeiten daran, dass alle Produkte, die dort irgendwie verarbeitet und hergestellt werden, wirklich zum Zenit gebracht werden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnt ihr auch mal in die Folge mit Tobias Baetz hören, die schon draußen ist oder noch rauskommen wird. Freut euch einfach drauf. Der in Kiel ansässige Milcherzeugnisprofi gibt aber auch unter dem Namen Captain Cheese sein Wissen an all diejenigen weiter, die von diesem köstlichen Lebensmittel nicht genug bekommen. Ich habe gesehen, dass er nun seit 23 Jahren für einen großen Lebensmittelriesen arbeitet und hier aktuell Käseverkäufer in seinem Fach unterrichtet. Und dieses Wissen wird uns heute hoffentlich auch zuteil. Und damit noch einmal herzlich willkommen, lieber Markus, dass du hier bist. Ist wirklich eine Riesenfreude und wir hoffen, dass wir so ein bisschen, ich weiß, das ist ein Riesenthema, aber dass wir so ein bisschen anschneiden können, das ganze Thema. Mhm. Zum Thema Käse, Käseplatten und welcher Käse ist eigentlich was und welcher Käse passt zu mir am Ende des Tages. Ich habe hier mal, nehmen wir mal an, wir wollen einsteigen ins Käsethema.
Ja.
Ich habe hier mal eine kleine Auswahl getroffen, denn auch hier wird heute wieder gegessen. Du ernährst dich wahrscheinlich vegan, nehme ich an.
Nö, vegetarisch.
Wirklich?
Ovo-lacto-vegetarisch, ja.
Okay, und keine Histamine.
Das ist gut, da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Also da wäre ich bei Käse auch falsch dabei. Ne? Histamine, Abbauprodukt von Eiweißen. Ne? Das heißt, alles, was gereifte Ware wäre, würde rausfallen. Und dann hätte ich hier wahrscheinlich mit dem Pecorino oder auch mit dem Gruyère, den wir jetzt hier haben, hätte ich schon ein Problem. Ne? Das wäre ungünstig.
Sehr ungünstig und auch ein bisschen witzlos. So für die gesamte Ernährung. Wir haben Ziegenkäse, wir haben einen Blauschimmelkäse. Ich glaube, Blauschimmelkäse ist für die meisten Menschen so.
Das dauert einen Moment, bis man da rankommt.
Die schwierigste Sorte, um sich da anzunähern. Ne? Also außer vielleicht mal in irgendeiner Art von Quattro Formaggi. Da ist er mit dabei. Dann haben wir hinten einen Pecorino und den Gruyère, wie du schon gesagt hast. Und ich dachte mir, es darf nicht fehlen, ein bisschen Feigensenf. Warum auch nicht?
Kann das Ganze noch mal ein bisschen unterstreichen.
Aber wie geht man jetzt hier ran? Allein bei, ich habe früher, als ich noch im Hotel war, musste ich abends immer Käseplatten legen. Und nehmen wir an, du hast jetzt eine Käseplatte, dann wurde mir irgendwann beigebracht, sortiert das irgendwie wie so eine Uhr von stark nach schwach oder von groß nach klein oder irgendwie sowas. Aber wenn ich jetzt sage, ey, ich würde ganz gerne mal aus der Babybell-Richtung rauskommen und mich vielleicht mal mit was Neuem vertraut machen. Was würdest du den Leuten raten? Was ist ein Einstiegsgebiet in Käse?
Ja, also wenn man mal so guckt, die Käsesorten, die ja hauptsächlich denn konsumiert werden, das ist bei mir auch immer eine Frage in meinen Schulungen. Ne? Ich möchte immer ganz gerne von meinen Teilnehmern wissen, was ist dein Lieblingskäse? Was ist dein Lieblingskäse?
Vermutlich Parmesan.
Okay.
Weil ich den einfach am meisten verwende, aber ich bin Frankfurter. Und deswegen ist der Handkäse nicht wegzudenken aus meiner Ernährung.
Okay,
Und vor allem auch die Verarbeitung dazu. Ich verarbeite den gerne zu Kochkäse. Mhm. Und Kochkäse ist ein wundervoller Zustand von Käse, denn den kannst du dann einfach überall drauf oder reinschmieren. Mhm. Und das ist absolutes Soulfood.
Kann man was mitmachen auf jeden Fall.
Ja. Kennst du den?
Kenn ich ja. Ist bekannt.
Handkäse oder Kochkäse?
Beides. Sowohl als auch.
Wir müssen dazu unbedingt mal ein Rezept machen, damit ihr wisst, um welchen Genuss es hier geht. Weil ich glaube, der Handkäse und der Kochkäse haben so gut wie gar keine Lobby, während sowas wie Oberst da. Ja, ist
ja
gemein.
Ja, auf jeden Fall.
Auch genau,
also so ein Handkäse mit Musik zum Beispiel.
Genau.
Ich habe einen Kumpel, der kommt aus Frankfurt. Und da bin ich dann mal eingeladen gewesen. Und also ich meine, meine Begeisterung ist jetzt nicht so ausgeprägt wie seine. Ne? Er hat das dann wahrscheinlich mit der Muttermilch irgendwie oder parallel zur Muttermilch gekriegt. Ne? Aber das ist auf jeden Fall interessant. Tolle Sache.
Interessant ist ja auch irgendwie ein anderes Wort für Scheiße.
Nein. Nee, also dann hätte ich das so gesagt.
Also was ist ein guter Einstiegskäse? Parmesan wahrscheinlich sowieso, oder?
Ja gut, mit so einem Parmigiano-Reggiano machst du natürlich nichts falsch. Ne, also ich finde immer sehr spannend, wenn wir so in die Bergkäse-Geschichte gehen. Das ist auch so, tatsächlich, wenn ich an Käse denke und einfach mal einen Kopf leer mache und einfach mal so Käse in den Raum schmeiß, ne, dann ist es bei mir immer sehr verbunden mit der Schweiz vor allem. Und kommen wir nachher vielleicht ja nochmal drauf, wie das geschichtlich auch zusammenhängt.
Gerne.
Und ich finde halt Schweizer Käse, insbesondere die Bergkäsekultur der Schweiz, ne? Und deswegen haben wir denn heute auch den Gruyère ja auch mit dabei.
Ich bin großer Fan.
Das wären natürlich auch Käse, wo man da so ein bisschen reinkommt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Was haben wir denn da in dieser Richtung? Kaltbach cremig würzig zum Beispiel, das wäre nochmal so eine ganz tolle Sache. Ist ein Käse, der in einer Höhle reift. Und durch diese Höhlenreifung kommen dann nochmal Kulturen rein, die kriegst du in einem Reifekeller, in einem normalen Reifekeller nicht dazu. Und du hast einen Käse am Ende, der ist unwahrscheinlich cremig, unwahrscheinlich sahnig im Schmelz, ne, und bringt dann halt auch noch eine gewisse Würze mit. Also geht so in die Richtung Heu und teilweise schon so ein bisschen blumig, fruchtig das Ganze. Das wäre auf jeden Fall mal eine Empfehlung.
Mit Schweiz assoziiere ich immer vor allem kräftige Käse.
Auch, ja, aber nicht nur.
Wenn ich habe so ein paar Bekannte, die kommen über diesen, ich weiß nicht, ist das eine richtige Bezeichnung, über Butterkäse kommen sie nicht hinweg. Was ist, also das ist quasi der mildeste Käse, den man, ich glaube sowas wie Babybel, der wurde doch nur erfunden, kein Mensch in Frankreich isst Babybel. Nee, der wurde nur erfunden von Menschen, für Menschen, damit sie möglichst wenig Käsearoma im Käse haben, aber irgendwie trotzdem Käse essen können. So ein bisschen wie Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Also so schnell, und dann noch in Wachs und irgendwie klein und handlich, damit sie da mitnehmen kann. Also quasi Kinderkäse, der für, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht noch für zarte Gaumen geeignet ist.
Ja, ich glaube, die Ursache für diese Affinität der Masse zum milden Käse ist tatsächlich die industrielle Herstellung. Ne, das ist ja eine Sache, die uns ja schon seit ein paar Jahrzehnten begleitet. Prinzipiell ist es nicht schlecht. Ne? Also ich höre mich manchmal so an, als ob ich aus dem Lager wäre, so Industrie, um Gottes Willen. Ne? Es gibt also durchaus große Firmen, die richtig tolle Käse produzieren. So. Nehmen wir mal sowas, nehmen wir mal die Jersey-Käse beispielsweise, die Jersey-Käse-Reihe von Landana. Mhm. Ne? Also die haben drei Sorten, da gibt es den milden, den pikanten und dann jetzt auch nochmal den richtig alten XO.
Ne? Jersey-Käse, weil er auf Jersey gemacht wird?
Nein, Jersey-Käse, weil keine normale Kuhmilch genommen wird, sondern man greift auf die Milch von der Jersey-Kuh zurück. Das ist...
Ist die von Jersey?
Die Kuhrasse stammt ursprünglich von der Insel Jersey.
Also eine kleine Insel zwischen England und Frankreich, die für alle, die noch das Ziel haben, ihre Steuern irgendwie zu verbergen, ein fantastisches Ziel ist. Guckt mal vorbei, ist eine tolle Insel, habe ich mir sagen lassen.
Ja, und diese Kuhrasse zählt halt als eine der ältesten der Welt. Ist unverzüchtet, ne? Und man hat ja immer zugesehen, dass man dann entweder, wenn du Fleischrassen hast, die sind natürlich dann immer wieder gekreuzt worden, um den Ertrag zu steigern. Das ist bei der Milch ist es letztendlich nicht anders. Die Spitzenkuh sozusagen, die wir haben, das sind so die klassischen schwarz-bunten, wie sie bei uns zu Hause so das Landschaftsbild dominieren. Da bist du bei einer maximalen Milchmenge von 40, 45 Litern am Tag. Und die Jersey-Kuh, die ist sozusagen naturbelassen. Ne? Da kriegst du nicht viel raus. Da bist du vielleicht bei einer Milchmenge täglich, ich würde jetzt mal so schätzen, 10, 15, vielleicht mal in der Spitze 20 Liter, wobei das auch schon eher selten ist. Aber die Zusammensetzung der Milch ist eben eine komplett andere. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel jetzt jemanden haben, der sagt, ich esse nur Gouda, ne? Dann würde ich zum Beispiel empfehlen, geh mal auf so einen Jersey-Käse, weil das ist eigentlich die gleiche Machart im Wesentlichen. Ne? Und du hast halt den Benefit durch diese Jersey-Milch, die mit wesentlich mehr Eiweiß, wesentlich mehr Fett um die Ecke kommt. Da bist du beim Fettgehalt von 5-6% sowas in dem Dreh. Ja. Also schon deutlich über der Kuh. Und das bringt natürlich eine ganz andere Konsistenz und einen ganz anderen Geschmack. Und wenn du dann natürlich noch einen Käse hast, der dann nicht aus pasteurisierter Milch hergestellt wird, sondern aus Rohmilch, was nicht heißen soll, dass du aus pasteurisierter Milch keine geilen Käse machen kannst. Aber Rohmilch ist dann halt immer noch mal so der Extra-Kick. Ne? Weil in der Rohmilch habe ich die komplette Flora der Mikroorganismen, die ich eigentlich brauche, um einen richtig geilen Käse zu machen. Und ein Rohmilchkäse wird, wenn man das jetzt vergleicht, wenn du eine gleiche Machart nimmst, das gibt es ja dann gelegentlich mal, dass du einen Käse aus pasteurisierter Milch und einen ähnlichen Typus hast aus Rohmilch.
Ich muss noch, glaube ich, kurz erklären, pasteurisiert heißt, dass es sehr, sehr schnell sehr hoch erhitzt worden ist und dadurch Mikroorganismen innerhalb der Milch vernichtet werden, damit die Milch möglichst lange haltbar ist.
Genau, ja. Du gehst ja auf den Louis Pasteur zurück, der hat irgendwann mal... Hat er
Grüße also, gehen raus.
Ja, ich glaube, brauchst du nicht mehr. der Drops ist gelutscht. nee, aber der hat irgendwann mal so ein bisschen rumexperimentiert und hat festgestellt, dass Lebensmittel, die ich erhitze, die halten einfach länger. So, und ich glaube, wenn wir Käse verstehen wollen, müssen wir eigentlich immer gucken, wie ticken Mikroorganismen. Und das ist halt so der springende Punkt dabei. Die sind uns gar nicht so unähnlich. Ne? Die bevorzugen immer so, je nach Kulturen, bestimmtes Habitat. Da brauchen die verschiedene Faktoren. Das kann sein die Temperatur, das kann, ich meine, da erzähle ich dir als Koch ja sowieso nichts Neues. Ne? Das kann der Salzgehalt, der Säuregehalt, also pH-Wert. Das sind alles so eine Faktoren, die da reinspielen. Und wenn die denn einen idealen Bereich haben, ticken sie so wie wir, dann wollen sie sich vermehren. Ne, und das ist dann immer so die Sache, irgendwann hast du denn eine kritische Masse erreicht, mit dieser kritischen Masse, sobald die erreicht ist, passiert was. Und wenn ich jetzt eine Milch nehme zum Beispiel und lasse die bei Zimmertemperatur stehen für 10, 12, 14 Stunden, ne, was passiert?
Na, die wird ziemlich dick.
Sie wird dick.
Und fängt an zu stinken. Und sauer.
Ja, sauer. Das heißt, die kritische Masse der Milchsäurebakterien ist erreicht, du hast ja genug Milchsäure drin, dass diese Milch sauer schmeckt.
Kann ich da jetzt, kann ich die mir aufs Brot schmieren und als leckeres Käsebrot vernaschen? Oder was fehlt noch? Weil das ist ja uns allen schon passiert, dass man sich denkt, oh, rieche ich dran oder habe mir schon einen Kaffee aufwendig gekocht, weißt du, durch die eigene Siebträgermaschine. Dann kommt diese Milchtüte, die du umkippst und es kommt so ein Block Käse eigentlich raus. Und der Kaffee ist versaut, also wirklich versaut. Und dann denkt man vielleicht mal kurz, ach, ich probiere es vielleicht doch mal kurz.
Nein.
Und schnell merkst du,
Und vor allem nicht, wenn es der erste Kaffee morgens ist.
Also was ist jetzt der Unterschied davon zu dem Käse, den wir hier liegen haben?
Wenn wir diesen Gedanken mal weiterspinnen, ne? Wir haben unsere Milch, die lassen wir dann einfach mal stehen, die wird sauer. Irgendwann flockt die so ein bisschen aus. Mhm. Ne? Dann hast du auch so eine leicht gelbliche Flüssigkeit drin. Und das ist eigentlich schon die Trennung zwischen Käsebruch und Molke. Das Gelbliche, das ist die Molke.
Was ist Käsebruch?
Käsebruch sind also praktisch die festen Bestandteile im Käse.
Ja.
Also das Casein letztendlich im Idealfall, gerade beim Labkäse.
Also Käseprotein?
Ja, wenn man so will, ja.
Und was mache ich jetzt mit dem Käsebruch, damit daraus Käse wird?
Jo, das...
ich weiß gar nicht, ob das dein Gebiet ist. Du bist ja kein Käserer, kein, wie sagt man denn?
Kein Käser.
Käser, du bist ja kein Käser.
Aber ich wäre gerne.
Du bist ja Fromagier. Nee, wie sagt man denn dazu?
Nein, also ich bin...
Fromelier.
Wenn man danach geht, bin ich auf der einen Seite Diplom-Käsesommelier und auf der anderen Seite bin ich dann auch noch Fromelier, wobei Fromelier, da nutzt man heute eigentlich eher diese
Leute. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Ich dachte, das wäre ein lustiger Begriff für Sommelier, nur Fromelier. Nee,
das sind zwei verschiedene Ausbildungen.
Aha.
Und der Frommelier auf Neudeutsch heißt er European Cheese Expert. Das ist alles so ein schönes Titelchen. Das ist
ein schöner Titel.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so fürs Titelmanagement eigentlich.
Ich hätte längst im Instagram-Profil stehen. Oder auf der Visitenkarte.
Da muss ich mal kurz.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu dieser Ausbildung kommen, wofür übrigens meine Freundin sich sehr interessiert hat. Die hat gesagt, frag ihn das.
Ja.
Und bietet er Praktikas an. Du hast gesagt, dass der Käsegeschmack durch die Kuh schon bestimmt wird. Das ist so gar nicht in meinem Kopf, weil wenn ich jetzt...
Nicht nur durch die Kuh, also generell durch die Milchart, klar.
Wenn ich jetzt an Eier denke, ist ja eigentlich egal, welches Ei ich jetzt... Also wenn ich jetzt, ob das Ei braun, weiß oder grün ist, das Ei schmeckt an sich noch gleich. Man merkt natürlich ein leichtes Qualitätsmerkmal. Ja. Aber ich dachte jetzt auch, dass die Milch oder der Geschmack der Milch eher durch das Futter bestimmt wird, aber nicht durch die Rasse der Kuh.
Nee, kommt beides mit rein.
Kommt beides mit rein? Das ist ja interessant.
Also das spielt eine ganz große Rolle. Und du hast also gerade, wenn du so die alten Käsesorten nimmst, also das alles, was jetzt zum Beispiel die Franzosen mit ihrem AOP, ne?
Was heißt das?
Das ist also das Gegenstück sozusagen.
Von DOP?
Das wäre denn das Gegenstück zur deutschen geschützten Ursprungsbezeichnung. Mhm. Also wir haben in Europa haben wir ja diese Schutzsiegel.
Ja.
Das sind so, vielleicht kann man sowas mal einblenden. Die sind dann entweder...
Na klar. Denn ihr wisst ja auch, dass dieser Podcast ausgestrahlt wird über YouTube immer einen Tag vorher. Sprich, die jetzt schon eingeschaltet haben, sind denen, die gerade zuhören, um einen Tag voraus. Naja, sagen wir 4 Stunden. Ja, doch, relativ genau 4 Stunden. Aber ich meine, wer hört um 0 Uhr schon Podcast? Vermutlich doch einen Tag. Ihr wisst, was ich meine. Guckt mal auf YouTube rein und wenn ihr gerade bei Spotify seid, ich muss kurz zur Tür, dann gebt kurz eine Bewertung ab, denn ihr wisst ja, wie es läuft, dann kann das hier, es ist einfach gut für uns. Ich mach kurz mal, guck mal kurz unser Frühstück, bitte. Also, greif doch schon mal bei den Chips zu.
Danke.
Genau, wir haben ein Avocado. Ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Weißt du, es ist sowas wie ein Egg Benedict, nur ohne Hollandaise, sondern mit Guacamole oben drüber auf einem Vollkornbrot. Wir sind hier gerade am Frühstücken. Da wollte ich jetzt nicht direkt den Burger wieder bestellen. Außerdem bin ich nach dem veganen Januar erst wieder langsam dabei, hier rein zu starten. Und ich dachte, Ei, wenn wir heute schon Käse haben, dann ist Ei nicht weit. Und deswegen würde ich sagen, das ist doch ein nettes Frühstück. Ich weiß nicht, ob das warm ankommt, weil da draußen sind halt echt Minustemperaturen. Aber Markus, sag doch mal, guck doch mal kurz rein, ob es dir schmeckt. Ich weiß nicht, hast du schon gefrühstückt? Brauchst du ein Messer? Ich habe dir so einen Käse. Ich hol dir doch mal einen richtigen.
Ja, ich glaube.
Willst du einen Löffel? Ist ein Löffel besser?
Ja, wäre vielleicht nicht schlecht.
Ich würde sagen, lass es dir schmecken.
Ja, cool.
Du darfst gerne essen. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass wenn einer sich was in den Mund steckt, dass der andere das nicht macht, weil dann können wir das Gespräch nicht am Laufen halten.
Dann stockt der Flow, sagt
man. So schaut's aus. Nun, probier doch endlich mal. Und du weißt, das typische Lichter, jetzt muss das...
Alter Verwalter.
Ist gut? Ist noch warm?
Ein Hauch von lau.
Mhm. Ist aber zumindest nicht kalt, muss man sagen.
Da muss man, glaube ich, gleich nochmal ein Stück.
Okay, bevor wir jetzt hier in unseren kleinen Avocado-Squash-Schüsseln abstürzen, wo waren wir stehen geblieben?
Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal auf die Milch zurück und auf das Sauerwerden.
Ja.
Also letztendlich muss man ja gucken, beim Käse unterscheiden wir grundsätzlich mal zwei Hauptkäsefamilien, wenn du so willst. Mhm. Wir haben einmal die Sauermilchkäse. Da gehört übrigens dann auch dein
Handkäse
definitiv mit dazu. Und wir haben die Labkäse.
Das heißt, das eine wird durch Milchsäurebakterien gesteuert?
Genau, bei denen sagt der Name ja schon fast. Ne? Mhm. Beim Sauermilchkäse wird das Dicklegen des Käses oder das Dicklegen der Milch, muss man sagen, wird durch
Dicklegen Milchsäure. Heißt das, wenn mir meine Milch im Kühlschrank ab...
Nee, also da würde ich noch nicht, also das ist schon eigentlich ein gesteuerter Prozess.
Ah.
Ne, also ich würde das nicht in Zufall überlassen, aber da lass uns gleich zu kommen. Und beim Labkäse ist es dann eben so, das ist ein bisschen komplexer von der Herstellung, da muss ich eben Lab zugeben, aber auch das machen wir gleich.
Und wodurch der Käse nicht mehr vegetarisch ist, sondern...
Wenn man das ganz streng nimmt, ja. Wobei es gibt ja mittlerweile ja auch Varianten, wie man das Ganze so auf vegetarischer Basis hinkriegt. Na, also so Stichwort mikrobielles Lab. So, wenn wir dann mal gucken, unsere Vorfahren, also wir haben also gesichert, auf jeden Fall, es gibt Funde, da bist du, glaube ich, so in dem Zeitraum 10.000 vor Christus. Also seit dieser Zeit wird also mal nachweislich zumindest Sauermilchkäse hergestellt. Mhm. Das ist überall so gemacht worden. Und ich finde das immer so ein bisschen vermessen, weißt du. Also wir Menschen sind unserer eigenen Geschichte gegenüber teilweise so arrogant. Wir sagen, okay, da hast du nichts Älteres gefunden. Ne? Und irgendwann verlaufen sich so eine Sachen im Lauf der Zeit. Ne? Also dass so, wenn du damals mit irgendwelchen Tongefäßen gearbeitet hast oder vorher waren es ja Holzschalen gewesen, mit denen unsere Vorfahren praktisch dann irgendwie Milch aufgefangen haben, ja, irgendwann verrottet sowas und dann findest du einfach nichts mehr. Ich würde jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, Sauermilchkäse kennen wir als Menschen von dem Tag an, wo wir von den Bäumen geklettert sind und einen aufrechten Gang erfunden haben. Na, weil du musstest damals ja viel mehr im Einklang mit der Natur leben. Du musstest gucken, was passiert um dich rum. Ne? Raschelt das im Gebüsch, sage ich immer in den Schulungen. Es könnte ein Hase sein, dann hast du ein Abendbrot oder es ist ein Bär und dann ist Feierabend. Und dann musstest
du hast ein sehr großes Abendbrot. Wie stark du bist.
Nee, das ist natürlich eine Frage. Ne? So, aber wir sind ja schon teilweise an Auerochsen gescheitert. Und das ist halt einfach so der Punkt. Man hat wesentlich mehr beobachtet. Und wenn man dann gesehen hat, dass ein Jungtier gerade vom Muttertier gesäugt wird, hat man sich natürlich angeguckt, was passiert denn da? Ne? Und das ist halt so dieser Moment gewesen, dass man, ich glaube, schon sehr, sehr, sehr früh angefangen hat, diese Milch zu nutzen. Ne?
Aber ist das nicht eher darauf zurückzuführen, bis zur Zeit, als wir angefangen haben, Gemüse und Tiere zu kultivieren oder auch sesshaft zu machen?
Neolithische Revolution ist auch ein Punkt. Kommen wir gleich zu. Ne? Müssen wir einmal noch mal
ganz... Bevor du das Wort gesagt hast, weil dann brauche ich es jetzt nicht mehr zu erklären.
Ja, Dreamteamer. Ja, nee, der Punkt ist einfach, man hat diese Milch hat man relativ früh genutzt. Ich denke, dass sie in erster Linie auch benutzt worden ist, einfach wenn Frauen vielleicht zu wenig Milch hatten für die Kinder. Mhm. Dass man da schon angefangen hatte, das so ein bisschen zu ersetzen. Und es wäre vorstellbar, dass zum Beispiel im Rahmen von religiösen Handlungen vielleicht so eine Holzschale mit Milch einfach so einer Gottesheit irgendwie dargeboten wurde und dann stand die da eine Zeit lang. Man hat ja auch noch keine Kühlschränke gehabt und da hat man eben auch schnell bemerkt, das, was wir eben gerade hatten, dass diese Milch, dass sie so ein bisschen grisselig wird und dass da was mit passiert. Und Das hatte man festgestellt im Laufe der Zeit. Das passiert im Sommer ein bisschen schneller, als das im Winter der Fall ist. Und dann hast du den Prozess einfach ans Feuer verlegt, weil man denn die Nahrungsmittel, es ist ja nichts weggeschmissen worden. Ne? Man hat vielleicht, ich schätze mal so 80% der Zeit des Tages, in der man wach gewesen ist, ist dafür dabei draufgegangen, dass du geguckt hast, wie kriege ich Lebensmittel ran. Das ist ja unsere einzige Aufgabe eigentlich gewesen. Und deswegen wurde alles erstmal probiert und man hat festgestellt, dass dieses Klumpige, aber das schmeckt ja gar nicht schlecht. Außerdem kommt noch eine Sache dazu, wird heute immer so ein bisschen als Krankheit behandelt, Laktoseintoleranz. Ja, Laktoseintoleranz ist keine Krankheit, das ist eine Grundfunktion eigentlich unseres menschlichen Organismus. Also auch,
der aber ja verloren geht, umso älter wir werden normalerweise. Also sprich auch die asiatischen Kinder oder südamerikanischen Kinder haben ja zu Beginn keine Laktoseintoleranz, sondern können die Milch aufspalten ihrer Mutter. Nur halt im Laufe des Erwachsenwerdens verlieren sie das.
Richtig. Und das ist so der Zeitpunkt des Abstillens. Und nach dem Abstillen, wenn wir uns heute mal im Tierreich...
Also so zwischen 12 und 13.
Also du lachst, aber damals ist dieser Zeitpunkt wesentlich später gewesen. Also da schätzt man so zwischen 6 und 8 Jahren bummelig tatsächlich. Das wäre heute natürlich so ein bisschen befremdlich, wenn du in der S-Bahn sitzt.
Wirklich?
Ja.
Von welcher Region sprechen wir denn da?
Also ich würde jetzt mal sagen generell, aber damals haben wir halt auch noch diese nomadische Lebensweise gehabt.
Hat man die Kinder mit 6 bis 8 noch gestillt?
Das ist die Vermutung, also das habe ich mal gelesen, ja.
An der Zitze der Mutter sozusagen?
Ja, wohin sonst?
Vatermilch, nein,
Entschuldigung. Direkt aus der Packung sozusagen.
Ja, nee, quasi an der Zitze eines Tieres beispielsweise.
Das stelle ich mir jetzt wieder ein bisschen befremdlich vor.
Naja, du weißt, was ich meine. Es wurde natürlich abgezapft und überreicht.
Ja, okay, raus aus meinem Kopf. Nee, also früher ist das wesentlich später gewesen. Und du hast ja auch vor der neolithischen Revolution, das war ja der große Einschnitt gewesen in der Menschheitsgeschichte. Ja. Eigentlich bis heute die größte Veränderung, die wir jemals hatten. So, ne? Du hast ja damals auch wesentlich weniger Leute gehabt alleine, weil die Frauen nicht so häufig Kinder gekriegt haben. Das ist ja hat erst die neolithische Revolution und die damit verbundene moderne Lebensweise möglich gemacht. Du hast Nahrungsmittel im größeren Stil gehabt, ne? und schwuppdiwupp hast du eine Vermehrung gehabt ohne Ende. Sind wir wieder Brücke zu den Mikroorganismen so ein Stück weit. Ne? Und letztendlich ist es so gewesen, dass diese Milch, ne, also die Menschen konnten die nach dem Abstillen nicht mehr ab. Dann hast du also diese typischen Symptome, die du hast bei einer Laktoseintoleranz, ne, also von Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen hinderlich. Jetzt hatte man aber diesen Käsebruch einfach mal probiert. Und generell bei der Käseproduktion ist es so, dass der größte Teil der Laktose mit der Molke weggeht. Das heißt, du hast in diesem Käsebruch hast du schon mal wesentlich weniger Laktose drin gehabt. Und die Menschen konnten das besser, das war also praktisch besser verdaulich, das Ganze. Jetzt hat man, es gibt Funde von irdenen Seiern, so will ich es einmal nennen.
Ich weiß nicht, was das ist.
Das ist ein Tonpot mit Löchern drin.
Na, sag das doch.
Da hatte man denn damals diese ganze Geschichte reingekippt, dieses Bruch-Molke-Gemisch. Mhm. Die Molke ist abgelaufen, der Bruch ist drinnen hängen geblieben. Und dann hatte man diese Masse gehabt und hat festgestellt, oder kann's ja formen. Ne? Und letztendlich, wenn ich das Ganze noch ein bisschen salze und ein bisschen liegen lasse, dann sind wir bei deinem Handkäse. Was anderes ist es nicht. Ich meine, sicherlich wird das heute nicht dem Zufall überlassen. Also heute wird natürlich, also man kann das ganz unromantisch sagen, der pH wird eingestellt. Ja. Das heißt, ich packe meine Milchsäurebakterien gleich in die Milch mit rein, um diesen Prozess zu beschleunigen. Also dann muss man nicht irgendwie 3 Tage warten, bis das denn soweit ist. Oder vielleicht 2, je nach Temperatur. Das wird dann halt heute so ein bisschen technisiert, das Ganze natürlich.
Hast du schon mal eigenen Käse gemacht?
Ich habe schon mal eigenen Käse gemacht.
Hast du einen eigenen Käse?
Nein. Also das ist spätestens bei der Reifung kommst du da in Schwierigkeiten.
Schade, ich hast was dabei.
Ah, ja,
die Kamera halten.
Was dabei? Ich habe tatsächlich...
Geschenke?
Ja.
Nein, sag mal schnell.
Ich habe dir hier so ein kleines...
Was hast du denn? Das hört doch auf, das war gar nicht nötig gewesen.
Ja. Habe ich extra für dich noch drucken lassen.
Das ist ja schön. Wie, hast du noch... Wie, drucken lassen? Meinst du, die ist jetzt neu, die Tasche?
Die ist neu, die Tasche.
Die ist richtig schön.
Ja.
Also ich sehe hier gerade eine Captain Cheese Käsebissen an Bord Tasche, ein Judebeutel, und das ist ein wundervolles Logo. Schön. Danke. Hast du die Mütze auch heute dabei?
Ich habe die Mütze heute dabei.
Du musst es machen wie Jeremy Fragrance. Du musst hier diesen Style.
Wer?
Den musst du einfach, kennst du den nicht? Das ist der Number One Parfüm Influencer, der davon ausgeht, der quasi nur ein Outfit hat. Immer in weiß, Und den man halt quasi daran erkennt, dass er immer in weiß strahlt. Aber auch beispielsweise Tim Mälzer, kennst du ja.
Ja, den kenne ich.
Der hat immer das Gleiche an. Der hat eine sehr teure schwarze Jacke an, gegelte Haare, ich glaube ein schwarzes Shirt, eine blaue Hose. Tim Raue, preußisch-blau, so ein, ich weiß nicht, was es ist, Seide, so ein Seidenkochanzug.
Ja.
Immer gleich. Alexander Herrmann. Ich habe ein T-Shirt und einen Sakko drüber. Also es gibt so ein paar Charakter, die haben immer die gleichen Klamotten, damit man sie möglichst schnell erkennt, egal wo sie gerade auftauchen. Finde ich interessant. Und ich meine, du hast es halt sehr einfach. Ich meine, du bist Captain Cheese.
Ja, also ich habe, jetzt muss ich tatsächlich mal kurz hier rübergreifen.
Ja.
Vielleicht einmal für die Kamera.
Wo ist die Pfeife? Rauchst du Pfeife?
Nein. Das war, ich weiß nicht, hast du die Fotos gesehen mit der Pfeife?
Wo, auf der Webseite vielleicht?
Ich habe es auf meiner Webseite. Ist es auf der Webseite?
Irgendwo habe ich eine Pfeife.
Nee, auf Instagram auf jeden Fall. Ne?
Oder da?
Ich habe einen richtig, richtig geilen Fotografen.
Ja.
Das ist mein Sohn Emil mit 9 Jahren.
Emil, Grüße gehen raus, wenn du das jetzt hörst. Der Papa ist sehr stolz auf dich. Mach weiter so.
Auf jeden Fall. Ne, und also da bin ich schon teilweise beneidet worden. Der macht meine ganzen Fotoshootings und teilweise auch die Nachbearbeitung. Also ich habe irgendwann mal mitgekriegt. Ja, der hat ein altes iPhone von mir gekriegt. Mhm.
Kauf ich ein neues.
Habe ich kein Geld für. Nee, der hat ein altes iPhone von uns gekriegt.
Ja.
Und ich habe gesehen, was der mit Fotos macht, Fotoverfremdung, nur mit den Apple-Bordwerkzeugen praktisch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ist ja mit Kindern immer so das Thema, also ist jetzt so das Zockalter auch, ne?
Ja.
Um den von diesen sinnlosen Spielen wegzukriegen.
Ach so, sinnlos sind sie nicht. Ich hab das ja, auch also, sehr viel ja, investiert damals.
Ich weiß, ist bei mir auch heute noch. Also ich muss mich dann hier so ein bisschen vielleicht mal als Zocker outen. Ne?
Was zockst du?
Ja,
wo bist du gerade dran?
Was haben wir denn im Moment? Jetzt muss ich mal gerade überlegen.
Ich meiner Freundin gerade Hogwarts Legacy geschenkt. Okay. Und sie hat sich darin komplett verloren. Eigentlich dachte ich, ist sie gar nicht so die Zockerin. Ich habe ihr jetzt eine neue Playstation zu Weihnachten geschenkt. Und dieses Hogwarts-Spiel, die Frau, die ist eins mit der ganzen Story. Also die schwingt nur auf den Zauberstab. Das ist total goldig zu sehen.
Ja, im Moment aktuell haben wir Medieval Dynasty.
Mhm.
Das ist ja diese Oxbow-Welt, haben sie jetzt herausgebracht vor kurzem.
Ja.
Und ein Dauerbrenner ist Valheim. Wobei, da bin ich mittlerweile von der Story ist nichts. Ne? Also ich bin da der Architekt. Also,
ich hab früher immer diese Rome und diese ganzen Shogun Wars und sowas, diese ganzen Sachen gespielt. So, und diese Reihe, die habe ich geliebt, über alles geliebt. Wir müssen zurück zum Thema.
Auf jeden Fall.
Gib mir diese Tüte, was ist da drin?
Ja, pass auf.
Was erwartet uns?
Ich würde dir die Tüte jetzt so noch nicht geben. Oh. Ich würde das so in Tranchen praktisch.
Okay, ja? Wie ein Adventskalender meinst du?
Also das Erste, was ich dir mitgebracht habe, auf jeden Fall, das ist denn mal dieses hier.
Oh, hör doch auf. Käse für Dummies.
Dummies. Wir wollen da im Englischen bleiben. So. Sonst hört sich das so komisch an. Ne? Also ich würde keinen Leser da als dumm bezeichnen. Ne?
Ich meine, steht dein Name drauf?
Ja. Ich
ist das dein Buch?
Ich konnte es nicht vermeiden.
Hör doch auf. Da ist er ja.
Ja, du musst eine Seite zurück, glaube ich. Nee, eine vor.
Oh, mit Widmung.
Ja, ich musste die Zeit ja vorhin im Hotel noch ein bisschen überbrücken und dann dachte ich mir, dann schreibe ich dir mal was.
Das ist lieb. Ja, ich muss zugeben, heute hat sich das ein bisschen verzögert, weil ich dachte, ich rette meine Kamera aus dem kalten Auto, habe es wieder zurück in die Wohnung gebracht, weil ich ja gerade aus Nürnberg kam und dachte mir, ey, so -3 Grad ist echt nicht geil für eine Kamera und habe sie natürlich dann einfach zu Hause liegen lassen und bin hierher gefahren und stand in der Wohnung. Das Horror, vor allem im Berufsverkehr, durch Berlin, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, wieder halbe Stunde hin, wieder halbe Stunde zurück. An dem Moment. Das war einmal zu viel. Aber ihr wisst, was ich meine. Danke sehr.
Gerne.
Was erwartet uns, wenn du jetzt hier, das ist ja schon ordentlich Stoff.
Für meinen Geschmack ist es zu wenig. Ich musste unwahrscheinlich kürzen. Also der Hintergrund zu diesem Buch ist gewesen, ich hatte immer mal so diese Idee gehabt, ein Buch zu schreiben. Ne? Ich weiß gar nicht, warum. Das ist wahrscheinlich so diese Geschichte, man will denn irgendwie unsterblich werden oder so, ne? Also dieses Ding.
Was in der Hand haben halt, ne?
Gar nicht so. Das ist so diese Sache der eigenen Vergänglichkeit, ne? Was bleibt von mir, wenn ich irgendwann mal weg bin?
Meinst du?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so der Grund, warum viele Leute Bücher schreiben.
Oder sich Wikipedia-Artikel anlegen.
Wikipedia? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Vergleich ist. Und ich hatte Zwei Buchprojekte tatsächlich habe ich immer am Wickel gehabt. Nur das ist natürlich so eine Sache, wenn du keine Deadline im Nacken hast, vergiss es, dann passiert da nichts.
Es ist so.
Ja. Es ist so. Und dann hatte also tatsächlich im Dezember 22 hatte der Weilis Verlag Kontakt aufgenommen zu mir und hatte mich gefragt, Mensch, schreib's uns Käse für Dummies. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn...
Das ist immer der gleiche Verlag, der die Reihe
genau,
macht?
Ja, genau. Ja. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn... habe ich denn den Vertrag unterschrieben.
Und gesagt, na klar, mache ich euch ja fix. Wann braucht ihr das? Nächsten Monat?
Ja,
ich lege gleich los.
Hat ein halbes Jahr gedauert.
Das ist aber schnell. Das ist für so ein Buch, ist es, also ich meine, das sind 280 Seiten oder was?
Das ist 304 sind es.
Ja, das ist noch ein Glossar und so, das hast du jetzt nicht geschrieben.
Aber wie gesagt, das Ding ist halt, ich musste unwahrscheinlich einkürzen.
Ja.
Und das ist für mich auch richtig schlimm gewesen, ne? Weil wir haben natürlich hier ein Buchformat, wo die Größe im Vorfeld festgelegt wird. Mhm. Ne? Und gerade so der Part, wir haben hier einen Part drin, wo ich so einzelne Käsesorten nochmal so ein bisschen beschreibe. Und da musste gekürzt werden. Also das war die einzige Möglichkeit, da den Umfang so ein bisschen zu reduzieren. Und das war für mich also wirklich so, also als ob ich mich zwischen meinen Sünden entscheiden müsste. Ne? Also das war echt schlimm. Also ich saß da am Rechner, ich hatte da echt so, kannst du das jetzt machen? Na, in einigen Fällen wurde mir die Auswahl dann abgenommen, ne, weil ich keine Bilder gekriegt habe von den Käsereien. Die sind dann automatisch rausgeflogen, leider Gottes. Aber
also ich sehe jetzt hier, es ist quasi nicht nur ein kleines Know-how-Wissen, welcher Käse ist vorhanden, welcher gibt es, welchen müsst ihr kennen, sondern genau die Schritte, die hier teilweise schon angekratzt worden sind, werden hier nochmal genauer erklärt. Also wie entsteht Käse, wie entwickelt sich der Geschmack des Käses, etc. etc. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer kleinen Kategorie. Außer du hast noch mehr Geschenke, die du mir jetzt sofort überreichen willst, aber ich habe die kommt nach. Okay, gut. Dann machen wir die Kategorie und die da heißt
Shrimply the Best.
Shrimply the Best.
Und wir wollen von dir wissen, auf welche drei. Wir machen natürlich, heute ist alles im Rahmen, also eben über dem Überbegriff des Käses zu verordnen. Und wir wollen wissen, welche drei Käsesorten dürfen bei dir im Kühlschrank nicht fehlen. Und jetzt musst du wieder verzichten, denn es dürfen nur drei sein.
Es dürfen nur drei sein, okay. Das ist natürlich so die Frage. Ich werde ganz oft konfrontiert mit solchen Fragen wie, was ist denn dein Lieblingskäse? Mhm. Ne, ist unwahrscheinlich schwierig, weil das wechselt bei mir ständig und es gibt ganz, ganz, ganz viele. Aber ich habe in meinen Top 10 habe ich tatsächlich einen bei uns aus der Region.
Ja.
Das ist ein Blauschimmelkäse. Kommt aus Osterohrstedt in der Nähe von Husum ist das.
Friesisch Blue.
Das ist der Friesisch Blue tatsächlich.
Was ist der Friesisch Blue?
Friesisch Blue. Mhm. Und dieser Käse, das ist so mein, also ich finde den alleine schon deswegen total toll.
Weil er regional ist.
Nee, weil meine Familie da nicht beigeht. Wenn ich so ein Stück im Kühlschrank habe. Ne? Ich meine, das ist wirklich so. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Tête de Mort, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm. Das ist dieser Schweizer Käse, ist so ein ganz kleiner Leib, hat so 800 Gramm bummelig. Mhm. Der wird auf so eine Girolle gesteckt und dann kannst du diese ich finde den Begriff immer scheiße.
Aber meinst du so ganz dünn?
Diese Rosetten, ja, na klar. Diese Käserosetten werden da geschafft.
Hervorragend.
Ja, total geiler Käse. Zunge. Jetzt war der bei Edeka im Angebot gewesen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, den Montag dran vorbeigefahren, den nimmst du dir gleich mit. Schön ganzen Leib, 800 Gramm. Und bei uns wird immer sonntags, das Frühstück wird eigentlich immer zelebriert. Und dann habe ich gedacht, für Sonntag, fürs Frühstück, perfekt.
Hast du so ein Gerät, mit dem
du... Ja, klar. Man
das, das ist wahrscheinlich die Frage.
nutzt ja nichts. Dann habe ich den in den Kühlschrank gestellt. Ja, Sonntag wollte ich den Tisch decken, dann ist der Käse weg. Ich sage, wo ist der Käse geblieben? Wir haben die Jungs zusammen gefuttert im Laufe der Woche. Ne? Also da haben die 800 Gramm Käse weggeballert.
Da haben die 800 Gramm Käse?
Das ist
wahrscheinlich direkt vom Leib weggefressen.
Ja, klar. Das ist natürlich für Kinder, ist das natürlich eine tolle Sache, weil immer mit diesem Gedrehe da, ne? Ja, weißt du, früher habe ich mal Haare gehabt, also damals so zu Rockabilly-Zeiten.
Aha.
Ja, das ist heute auch nichts mehr.
Also, welche drei Käsesorten würdest du jetzt nehmen?
Also, den Friesisch Blue nehmen wir auf jeden Fall mit. Ne? Richtig geiler Käse ist bei mir so ein klassischer Frühstückskäse, also mit dem schwarzen Kaffee zusammen finde ich den total geil.
Mit schwarzen Kaffee?
Ja, ich finde, der Käse bringt schon so schokoladige Anklänge mit. Richtig tolle Sache. Was als zweites definitiv nicht fehlen darf.
Aber ich glaube, ich würde auch, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber ein Blauschimmelkäse zum Frühstück ist schon eine Nummer.
Ich bin da kein Maß der Dinge.
Hast du viele Freunde, die dich ja morgens mit dir treffen?
Nein. Naja, aber das ist, wie gesagt, also geschmacksmäßig, ne? Also wir können uns auch, wenn du hier hast, eine Habanero zusammenteilen oder das erfordert allerdings dann auch ein bisschen Joghurt. Ich würde auch eine Louisiana Reaper essen, da habe ich auch keine Schwierigkeiten mit.
Weil du gerne scharf isst?
Ja.
Ja?
Also das ist geschmacklich bin ich da vielleicht nicht so das, nicht so die Norm, würde ich mal sagen.
Nummer drei, was ist die Nummer? Moment, die Nummer zwei, wir haben eine
Die Nummer eins haben wir gehabt.
Genau, Nummer zwei.
Die Nummer zwei würde ich auf jeden Fall in die Schweiz gehen. Mein Herz schlägt für die Schweiz. Ja. Da ist die Auswahl unwahrscheinlich schwierig, aber ich würde den Gruyère auf jeden Fall nehmen. Und dann auch, den, was ich vorgeschlagen hatte, ursprünglich ja den Gruyère Reserve. Mhm. Ne, also da sind wir so beim Reifegrad 18 bis 24 Monate. Mhm. Das heißt also, der ist schon richtig kräftig, richtig schön ausgereift. Du hast diese kleinen Punkte im Teig. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das haben wir hier bei dem Gruyère, haben wir das, glaube ich, auch, so wie das aussieht. Ne? Da noch so ein bisschen verhalten. Das sind diese...
Wie meinst du das jetzt? Eine Porung?
Nee, du hast so kleine weiße Punkte aus dem Teig. Ne? Also hier siehst du das zum Beispiel.
Aber wie so Salzkristalle?
Nein, das sind Reife, wird immer fälschlicherweise als Salz bezeichnet, sind Reifekristalle. Ne? Also das sind Abbauprodukte von den Eiweißen. Ist ein Qualitätsmerkmal. Ne? Da hast du manchmal auch Kunden an der Theke, die sagen, oh, gucken Sie mal, Ihr Käse, der schimmelt hier schon so ein bisschen. Ist kein Schimmel.
Aber ist das gleich wie was du jetzt beim Parmesan siehst, diese kleinen Kristalle?
Ja, genau.
Aber es ist doch Glutamat, ist doch eigentlich der pure Geschmack. Das sind also nicht Salzkristalle, weil Glutamat ist ja auch ein Salz.
Wenn wir jetzt mal voll vom Leder ziehen wollen, sind das Tyrosin-Derivate. Mhm. Biogene Amine.
Mhm. Aber Amine sind wahrscheinlich Aminosäuren,
ja.
Die auch wieder in die Richtung gehen.
Geht in die Richtung. Ja, ist aber ein eigenes Ding, sag ich mal. Ne? Und das ist im Qualitätsmerkmal, das hast du bei einem Käse, der mindestens 8 Monate gereift ist, fängt das so langsam an. Das gibt dem Käse im Biss dann immer noch so ein bisschen was Crunchiges, sag ich mal.
Ja, ja.
Ne? Und also gerade beim Gruyère, ne, also mit dieser Kräftigkeit, ich finde, das ist halt einfach ein Erlebnis.
Ja, das ist es. Die Nummer drei.
Die Nummer drei. Jetzt gehen wir nach Frankreich und dann würde ich gehen ins Val de Loire. Ne, das Centre ist so das Gebiet, wenn wir da mal so geografisch gucken wollen. Ne, Erdkunde war nie so mein Fach gewesen. Aber westlich von Paris.
Ja.
Und das ist so die große Ziegenregion. Ne? Und wenn wir mal gucken, klimatisch bedingt könntest du da auch Kühe halten, ne? Spielen aber eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. So also ein geschichtlicher Funfact, die Mauren sind ja damals von Afrika rüber nach Spanien, haben sich da ihr kleines Reich aufgebaut, funktioniert ja auch ganz gut, bis man dann halt so ein bisschen übermütig wurde und schaute, oh, lass uns mal ein bisschen weiter nach Norden und dann sind sie dann eben bis ins Loiretal gekommen. Und die Franzosen hatten dann irgendwann mal gesagt, so, ne, jetzt ist Feierabend und haben die Herrschaften dann noch bis zum Mittelmeer zurückbegleitet in so einer blutigen Schlacht. Ein bisschen ungünstig, naja, die Mauren waren weg, die Ziegen sind geblieben und das Wissen um die Ziegenkäseherstellung und also die richtig geilen Ziegenweichkäse kommen so aus dieser Region. Ne?
Tatsächlich. Das heißt, dass die Ziegen mitgebracht worden sind. Oder haben sie Ziegen gesehen und gesagt, oh, dann machen wir Käse draus?
Nee, da haben sie diese Ziegenkäsekultur, das haben sie mitgebracht. Und da ist es so, dass meistens sind das Weichkäse, ne? Also wenn man, wie gesagt, der Selzfischer, aber auch so ein Saumon de Torin zum Beispiel, das sind halt, letztendlich ist das alles so ein bisschen die gleiche Machart. Und was dann eben auch typisch ist, diese Käse werden, wenn die fertig gekäst sind, einmal in Pflanzenasche gewendet. Ne? Und das hat man damals so zum Schutz gemacht, um möglicherweise Insekten abzuhalten. Das ist so eigentlich immer so der Hauptgrund gewesen. Und mit zunehmender Reifung, die reifen ja dann als
Weich. Also zum Lagern dann, ja, bevor man sie lagert und reifen lässt?
Ja, genau.
Ja.
Und während der Reifung wächst dann so eine Hefekultur darüber. Wird immer so ein bisschen als Milchschimmel bezeichnet. Ne? Wenn man da genau guckt, Geotrichum candidum heißt die Kultur.
Man kennt sie.
Und dann hat man so eine wellige Rinde. Manchmal sagt man so
ja,
das sieht
ja,
so ein
ja,
aus
ja.
Wie, das sieht so ein bisschen aus wie Hirn.
Mhm, aber die sind ganz weich im Innern, ne?
Mhm, genau.
Ja. Und leckerer Käse.
Richtig.
Ja, meistens Papier eingepackt, und dann ziehst du eigentlich schon das Papier so weg und dann merkst du, da verbirgt sich was ganz Flüssiges drin. Stinkt wie die Sau.
Oh, gar nicht so.
Aber schmeckt.
Außerdem Käse stinkt nicht, Käse duftet immer. Gibt keinen Käse, der stinkt.
Und das ist Nummer drei?
Das wäre die Nummer drei.
Wie heißt der?
Sales to Share.
Das hast du mir auch aufgeschrieben, ne? Das wäre da gewesen.
Ja, genau.
Habe ich nicht bekommen. Bei Edeka.
Ja.
Hey, ja, die sind nicht immer, also ich meine, das
ist vielleicht, alles, ne? Ist vielleicht eine Vorlauffrage, ne? Weil bei Edeka hast du natürlich die Chance, wenn du an die Käsetheke kommst und einen bestimmten Käse suchst, hat man immer noch mal die Möglichkeit, einmal nachzufragen. Ne? Und ganz häufig ist es dann so, dass die Mädels oder Jungs hinter der Theke, dass sie den Käse tatsächlich bestellen können.
Ich meine, es gibt auch noch andere große Lebensmittel-Einzelhändler, also es gibt noch Penny, ja. Netto.
Nein.
Kaufland, Rewe. Aber wir haben hier heute Markus sitzen und der arbeitet für Edeka, immer noch.
Immer noch, ja.
Und also, du bildest dort die Verkäufer aus und die Verkäuferin. Das heißt, du sagst, du gibst den Kurse und sagst dann, pass auf, der Kunde möchte was Würziges, dann würde ich mal die und die empfehlen oder wie läuft das?
Also normalerweise fangen wir dann bei den Basics an. Ne? Das fängt dann damit an, eigentlich so, so ein bisschen das, was wir heute hier auch ja. machen. Ne? Dass man erstmal
also guckt. Ab morgen könnt ihr mich da quasi hinter die Kasse setzen, oder? Also könnt ihr quasi beraten.
Prinzipiell.
Ich höre es mir einfach nochmal an und lasse es dann nochmal wirken. Ja.
Nochmal nachlesen das Ganze, ne? Dann passt das. Also das geht auch von der Käseherstellung, mache ich eigentlich Schulungen bis zum Cheese Pairing. Ne? Welche Lebensmittel kannst du mit Käse kombinieren? Welche Getränke kannst du mit Käse kombinieren? Das ist so das gesamte Portfolio. Und ich habe insgesamt, glaube ich, im Moment sind wir bei, ich weiß nicht, sind es fünf bis sieben verschiedene Schulungsthemen, die ich da so anbiete. Die sind bei uns zentral in der Großhandlung in Neumünster. Das heißt also, die Kaufleute, die ihre Teams schulen lassen wollen, die schicken die dann zu uns. Und dann machen wir das bei uns in Neumünster. Und alternativ habe ich dann halt immer noch so die Sache, dass ich das anbiete für die entsprechenden Edeka-Märkte, dass ich auch Schulungen direkt praktisch zusammenstelle auf die Bedürfnisse des Teams und dann dahin fahre und das dann direkt vor Ort schule.
Aber ist es dann komplett Edeka Deutschland oder eher der Norden?
Nein. Das ist nur das Absatzgebiet von der Edeka Nord. Das heißt Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und nördliches Brandenburg.
Wenn wir jetzt mal hier rüberschauen, ich habe mir ja mal ein bisschen mitgebracht, damit wir hier mal so eine Live-Verkostung mitbekommen. Also ich habe hier, wir haben Blauschimmelkäse, wir haben Ziegenkäse da, wir haben einen Schweizer Schnittkäse da und wir haben hier einen italienischen Hartkäse. Wie gehe ich vor? Ich habe jetzt vom Restaurant diese Käse hingelegt bekommen. Mhm. Wie verhalte ich mich?
Du hast ja schon gesagt, dass man die dann so nach der Geschmacksintensität verkostet. So? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir würden das denn Gaumenlogik nennen. Mhm. Ne, und das ist natürlich so eine Sache. Kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt so hier den Blauschimmel zum Beispiel sehen, das ist so die kräftigste Käsefamilie eigentlich. Ne? Also ja. Die bringt alles mit, was ein Käse mitbringen kann, ist dann meistens noch dominiert. Also gerade wenn man so in dem Bereich ist, Roquefort, was ja in der Familie so das kräftigste sein dürfte, oder auch ein Stilton, der bringt natürlich ordentlich Wumms mit. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dann diese Blauschimmelaromen am Gaumen hast, die wirst du in der Regel ja auch nicht so schnell los.
Da kommt das dauert mehr ran. Moment.
Und wenn du jetzt zum Beispiel so anfangen würdest, dass du sagen, okay, wir starten mit dem Blauschimmel und gehen danach zur Ziege, dann würde dieser Käse praktisch den nächsten Käse erschlagen. Ne? Also von der Ziege hättest du nicht viel. Und deswegen, das ist der Grund, warum man dann sagt, man geht nach der Intensität, fängt mit dem mildesten Käse an und ja. arbeitet sich langsam zum kräftigsten vor.
Und der mildeste wäre jetzt hier der Ziegenkäse?
Da würde ich hier tatsächlich die Ziege nehmen, ja.
Gut, dann machen wir das doch. Ich würde einfach mal was abschneiden. Darf ich dir auch ein Stück anbieten?
Na klar.
Dann. Auf was darf ich das reichen? Auf Brot oder auf, auf diesem Messer?
Ich nehme das pur, warte mal. Kriegen wir das so einmal? Zack.
Jawohl. Jetzt kannst du uns auch mal mitführen. Nehmen wir an, musst du das regelmäßig machen? Musst du Käse einstufen, raten, bewerten?
Mache ich teilweise auch, ja, aber das ist nicht mein Tagesgeschäft.
Dann bewerte doch mal diesen Käse.
Also vom Geruch merkt man schon, da hast du so eine frische Note drin, so ein bisschen was, leichte Säure und ganz schwach dieses typische Ziegenaroma. Ne?
Stallige?
Nee, stallig würde ich es nicht nennen. Also das geht definitiv schlimmer. Ne? Durch diese Stallige hat der Ziegenkäse generell ja einen ziemlich schlechten Ruf eigentlich, weil die Ziegenkäse, die produziert worden sind, ich sag jetzt mal so im Zeitraum, Ende der 80er bis Ende der 90er, sowas in dem Dreh, die hatten natürlich ordentlich Wumms. Ne? Und da konntest du so einen zart beseiteten Gaumen konntest du damit definitiv vergraulen.
Die meisten sagen, der schmeckt so, wie das Tier riecht. Mhm. Warum ist das hier der Fall und bei der Kuh nicht? Weil eine Kuh riecht ja nicht unbedingt besser als ein Schaf oder eine Ziege im Stall.
Wenn du diesen Käse jetzt mal verkostest. Mhm. Also die Ziege, zu Ende kommt sie ein bisschen durch. Mhm. Aber es ist nicht so, es ist nicht so intensiv. Ne? Mhm. Und das ist einfach der Punkt, Ziegenmilch ist unwahrscheinlich empfindlich. Das heißt, wenn ich auf die Idee kommen sollte, eine Ziege direkt im Stall zu melken. Und das hat man früher eben gemacht. Das war der große Fehler gewesen. Dann kommt die Ziegenmilch mit der Raumluft in Berührung.
Nein, so schnell geht das?
So schnell geht das. Und das kriegst du nicht mehr raus. Und das hast du drin, egal was du aus dieser Milch machst.
Verstehe.
Du kannst dir vorstellen, heute ein moderner Ziegenmilchstall. Ich weiß nicht, meine Disco-Zeit ist lange, lange vorbei. Und damals hat man in den Discos irgendwie auch Metallica und AC/DC gespielt. Ich glaube, das ist doppelt vorbei irgendwie. Ich weiß, dass wir in Kiel so eine Zappelhalle haben. Die haben dann solche Raucherbereiche. Mhm. Das ist so ein abgeschirmter Glasbereich. Und dann kannst du da reingehen und da hast du so ein Gebläse drüber. Ne, und dann saugt das den Rauch nach oben weg.
Ja.
Und so ähnlich musst du dir vorstellen, so einen modernen Ziegenmilchstall. Also die haben immer...
Das heißt, die nehmen das Aroma des Stalles raus, damit die Ziegenmilch nicht kontaminiert wird mit dem Stallgeschmack?
Genau, ja. Also die haben teilweise wirklich so hermetischen Abschluss, eigenes Raumklima. Da werden die Ziegen dann letztendlich gemolken. Und das Heftigste, was wir mal hatten im Rahmen meiner Ausbildung, haben wir damals...
Ich stelle mir gerade ein bisschen wie so ein Apple Store vor. Es glänzt sehr und alles ist sehr automatisch. Und sehr helles Licht auch.
Apple Cheese.
Apple Cheese, ja. Zack, die Klage ist drin.
Juhu.
Was mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wollen wir gleich den nächsten machen?
Ich würde einmal ganz kurz zu dem noch mal was erzählen wollen. Ne? Im Rahmen meiner Ausbildung haben wir es dann gehabt in Hannover, eine Käseverkostung mit 160 Gästen.
Ja.
Und da haben wir als Aperitif ein Glas Milch genommen. Und das ist Ziegenmilch gewesen. Und diese Ziegenmilch ist auf so einem hohen Level produziert worden, dass von diesen 160 Gästen am Ende 120 Gäste nicht glauben wollten, dass sie eben gerade Ziegenmilch getrunken haben. Also nur mal, um aufzuzeigen, was da möglich ist.
Das verstehe ich nicht. Wieso sollten die das denn nicht glauben?
Weil diese Milch eigentlich wie Kuhmilch geschmeckt hat.
Ich bin tatsächlich gar nicht so versiert in den ganzen Sachen. Ich weiß, man kann sie mittlerweile kaufen, überall, Ziegenmilch und Ziegenjoghurt.
Es ist halt immer die Frage, wie es letztendlich hergestellt wird. Und da ist der Melkprozess eben unwahrscheinlich wichtig.
Aber riecht man, ich bin mir relativ sicher, ich habe das schon mal gekauft und man riecht doch das auch, dass es Ziegenmilch ist, oder?
Ja, dafür musst du aber eine gewisse Temperatur haben.
Mhm.
Wenn du die gekühlt hast, ist es schwierig, ne? Weil die Aromen sich dann noch nicht so entfalten.
Wie machen wir weiter?
Ja, einmal nochmal vielleicht kurz zur Ziege, ne? Also du hast das vielleicht gemerkt.
Die Ziege lässt dich nicht los.
Nee, die Ziege lässt mich nicht los. Ne? Das ist alles so schwierig. Du hast so eine leicht kreidige Konsistenz beim Kauen gehabt.
Kreidig?
Ja, würde ich das kreidig.
Naja, ist eher schmierig, weil kreidig ist für mich Baiser. Baiser ist kreidig.
Okay. Das reibt sich stark. So extrem nicht, aber so eine gewisse Kreidigkeit ist drin.
Ja.
Ne? Und das ist einfach so der Tatsache geschuldet, dass die Ziegenmilch von der Struktur leicht kristallin ist. Ne? Das ist so ein Indikator auf jeden Fall für Ziege, ne? Wenn du in der Blindverkostung beispielsweise bist. Und was hier auch bei dem zugegebenermaßen, der ist schon ein bisschen älter, der Käse. Aber was hier noch ganz schwach durchkommt,
Ist es gut oder ist es schlecht?
Ich würde grundsätzlich sagen, also schlecht ist es nicht. Man muss halt aufpassen. Ne? Also
das ist ja kostbar. Hat da jemand dran gearbeitet die ganze Zeit, seitdem dieser Käse liegt? Das ist ja eine Veredelung sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber jeder Käse hat natürlich irgendwo so seinen Zenit. Ne? Also ja. Während der Reifung entwickelt sich der Geschmack. Du hast so eine Kurve, die geht dann nach oben. Irgendwann ist es am Höhepunkt angekommen und danach geht es dann halt wieder runter. Mhm. Und da muss man halt gucken, dass man möglichst so diesen Moment oben abpasst für den perfekten Genuss. Und Ziegenmilch bringt halt immer, und das ist auch nochmal so typisch für die Ziegenmilch, bringt halt immer auch nochmal so eine Nuance mit von frischer Haselnuss, was leicht Nussiges. Mhm. Das kann mit zunehmender Reifung kann das ein bisschen intensiver werden. Ich finde, man hat es hier noch ganz leicht mit drin.
Dafür müsste ich jetzt noch ein Stück essen. Aber ich bin ganz wild auf diesen, auf den nächsten Käse. Ist es der Gruyère der nächste? Vom Stärkegrad?
Nö, also ich glaube, da können wir mit dem Schaf weitermachen, mit dem Pecorino.
Ja. Zack. Also, Pecorino, Leute, ihr wisst doch ganz genau wofür. Wenn ihr die Carbonara macht oder eine Amatriciana, dann gerne auch einfach mal so ein Pecorino mit reinnehmen. Denn ich weiß, ihr liebt alle Parmesan, ihr könnt es auch mischen. Aber das passt wirklich gut. Auch wenn er sich jetzt vielleicht für die vielen oder für viele da draußen nicht pur genauso genießen lässt wie Parmesan, habe ich mal so das Gefühl, dass es ein bisschen strenger ist und nicht so, ja, ich weiß nicht so leicht runtergeht wie jetzt Parmesan. Mhm.
Also ich finde, geht auch süßlich, ne?
Sag du es mir.
Ja, süßlich. Herrlich.
Mhm.
Da ist schon fast eine Honigsüße drin. Zu Anfang ein kleines bisschen Sauerrahm, dass sich so ein bisschen verläuft. Und dann so dieser für die Ziegenlöffel, für die Schafmilch typische Mandelcharakter, ne?
Nee, also ich hätte es genauso gesagt wie du jetzt. Echt? Ja, ich würde dir da einfach unterschreiben. Ab wann darf ich mir denn jetzt hier Marmelade noch mit draufschmieren?
Das ist deinem Geschmack überlassen. Ja. Ne? Also letztendlich ist erlaubt, was gefällt.
Ne? Okay.
Ich finde, es gibt ja so eine ganze Menge von Angeboten, Feigensenf, was diese
und so,
Feigensenf, ne? Kirschsenf.
Ich habe es nie verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe meinen Käse nie getunkt in irgendwas.
Das kann mal eine tolle Sache sein. Ne? Also ich habe so eine Phasen, habe ich auch hin und wieder mal. Ich bin ja eigentlich eher der Purist, der den Käse denn so isst. Mhm. Ne? Aber manchmal passt das einfach. Was bei diesen Feigensenfsoßen immer so der Fall ist, was mich immer so ein bisschen stört, die sind mir zu senflastig. Mhm. Ne? Also man müsste...
Viel Schärfe drin.
Bei einigen müsste man diesen Senfanteil so ein bisschen runterfahren, denke ich. Dann könnte das im Gesamtergebnis was Interessanteres werden.
Aber dann
kaufst
du einfach Marmelade.
Und macht er seinen Freund?
Ja, beispielsweise.
Ja, okay, das wäre eine Idee.
Würde ich dir so mitgeben, einfach als Idee. aber wie isst du deinen Käse am liebsten, wenn du jetzt so abends, bestellst du im Restaurant Käse?
Im Restaurant eher selten. Ne, also meistens gehen wir dann los irgendwie und holen uns was von der Käsetheke.
Ja.
Und
machst du dir ein Käsebord zu Hause, ja. So ein Käserad?
Ja, das machen wir öfter mal, ja.
Und was steht dann mit drauf? Früchtebrot, Cracker, also auch Schmierkäse, Salzstangen mit drin, Kresse obendrauf. Mm. Aber warte mal, es kommt gerade alles. Feigensenf, vielleicht noch so ein bisschen Antipasti, Brot, Oliven, sowas?
Gelegentlich ja. Ne,
allem.
Ist nicht immer. Nun, wie gesagt, also wenn du da so Cracker hast zum Beispiel, da kannst du auch unwahrscheinlich coole Sachen machen. Ein bisschen Frischkäse drauf und dann vielleicht auf diesen Frischkäse dann irgendwie so eine Paprika, Konfitüre oder sowas in der Richtung. Ne?
Pass auf, ich habe was für dich. Ich habe eine kleine Zusatzkategorie für dich heute.
Oha.
Nur um gerade mal dieses Tasting aufzubrechen, denn wir machen gleich damit weiter, denn zwei Käsesorten haben wir hier noch. Die nächste Kategorie heißt...
Das streichelt dir das Zäpfchen.
Und bei dieser Kategorie möchte ich Guilty Pleasures mit Käse von dir wissen. Hast du ein Guilty Pleasure? Also es sind quasi Dinge, die viele Leute so nicht machen. Hm. Aber du sagst dir, sollte es vielleicht nicht unbedingt jeder wissen, aber ich mache das furchtbar gerne. Ich esse Käse gerne mit Nutella.
Nein, um Gottes Willen.
Oder Gummibärchen oder irgendwie sowas. Hast du sowas? So ein verrücktes Ding mit Käse? Hast du so ein verrücktes Ding mit Käse am Laufen?
Verrücktes Ding mit Käse am Laufen nicht, aber wir haben letztes Jahr auf dem Klassentreffen der Käsesommeliers haben wir eine Käseverkostung gehabt.
Ja.
Das war dann auch so ein Pairing gewesen und da ging es immer dann um Kombination Käse und Getränk. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, als man uns denn einen Bergkäse, ich meine, es ist ein gereifter Tiroler Bergkäse gewesen, den man uns mit so einer regionalen, mit so einer Cola tatsächlich aus so einer kleinen regionalen Manufaktur vorgesetzt hat. Das saß ich davor und dann hast du ja immer die Klassiker, ne? Käse und Wein, wobei da muss ich gestehen, das ist auch immer ein bisschen ein schwieriges Thema, ne? Weil Wein ist so ein mega Fachgebiet,
ja.
Das ist wirklich schwierig, sich da zurechtzufinden. Und Käse und Bier zum Beispiel haben wir jetzt vom Verband der Käsesommeliers kürzlich einen Workshop gehabt. Auch mega spannend, was man da so für Nuancen rauskitzeln kann und was das für Pairings geben kann. Aber ich muss sagen, also diese Bergkäse-Cola-Geschichte, die hat mich echt so ein bisschen geflasht. Ne?
Ich habe was Schmutziges, was ich beichten muss. Ich habe ja im veganen Januar mal geguckt, was gibt es denn so an Produkten. Und Käse wird ja gerne mal mit so Hefeextrakt imitiert, weil sich dadurch so ein käsiger Geschmack entwickelt. So, jetzt pass auf, jetzt hat sich meine Freundin so einen Flammkuchen zusammengerührt, also mit veganem Schmand und dann kam da oben drauf veganer Käse. Ich weiß gar nicht, wie der gemacht wird, aber vermutlich ist sehr viel von diesem Hefeextrakt drin. Und ich habe diesen Flammkuchen dann genommen und quasi zusammengeklappt. Und dadurch hat er so einen leichten Schmelz gehabt, aber es war ein widerlich chemischer Käse, der mir aber so gut geschmeckt hat, weil er mich erinnert hat an diese meisten Käsearomen, die du hast, wenn du Chips kaufst. Das sind ja, da ist ja oftmals gar kein Käse drin. Das sind ja, ja vermutlich Hefeextrakte oder sowas, mit denen da gespielt wird, weil das ist eine ganz komische Art von Käsegeschmack. Mhm. Und es gab früher in meiner Kindheit gab es so eine Box, die hieß Lunchables, die hat mir mitbekommen, wenn man, wenn man auf Schulausflüge kam. Und da war, eigentlich war es früher veganer Käse und ich glaube vegane Wurst, ich weiß nicht, ob das wirklich Wurst war, die waren auch sehr schnell wieder weg vom Fenster, hochgradig giftig, vermute ich mal, also chemisch hergestellt. Irgendwas, was da drin, also alles war da drin. Und das hat mich sehr an diese Box erinnert und deswegen muss ich sagen, ich glaube, ich mache mir diesen veganen Flammkuchen jetzt öfter, einfach nur, weil das so ein furchtbar industrieller Geschmack ist.
Ja.
Ist es raus, ich fühle mich besser.
Also ich meine, letztendlich unterm Strich, glaube ich, ist, man will ja, also ich würde nie ich wäre nie so vermessen, irgendjemanden irgendwelche Ernährungsvorschriften zu machen oder sowas. Ne? Ich sehe es dann halt immer nur ein bisschen kritisch, weil bei Käse haben wir noch was Natürliches. Und diese veganen Geschichten, also veganer Käse vom Begriff alleine, das geht ja schon gar nicht.
Ja, ist schwierig.
Wenn man sich anguckt, wie das hergestellt wird, das ist ja in den meisten Fällen ist das ja emulgiertes Pflanzenfett. Dann kommen da Aromen rein, dann kommen da Farbstoffe rein. Ja, also da bin ich raus, muss ich ehrlich sagen.
Nächstes Mal, wenn du da bist, serviere ich dir mal ein Stück. Mal gucken, was du dazu sagst. Aber jetzt servieren wir uns erstmal den nächsten Stück Käse.
Jo, wollen wir dem Gruyère weitermachen?
Na gerne. Ich schneide mal an, das gute Stück. Den Bratburschen.
Da sind die Schweizer nämlich, was ich vorhin sagte, so mit dieser Arroganz gegen unsere eigenen Geschichte. Ne?
Ja.
Da wird gesagt, in der Schweiz, den Gruyère, Dankeschön.
Sehr gerne.
Gibt es seit dem Jahr 1115.
Was lang ist.
Das ist lang, ja. Also wir haben hier auf jeden Fall was mit einer ordentlichen Tradition.
Oh, jetzt habe ich das einfach in den Mund gesteckt, ne?
Alles
gut. Ich bin ein Tier.
Passt schon.
Man geht vor, man riecht erstmal dran. Ich habe aber noch nichts gefrühstückt, das muss ich ehrlich zugeben.
Das ist ein bisschen blumig.
Ich hätte auch Wiese gesagt.
Ja, Heu.
Aber Frühling.
Also das ist tatsächlich auch wieder so eine Sache. Ne? Käse ist ein Naturprodukt. Mhm. Das heißt, du kannst bei einem Käse also tatsächlich schon an der Farbe dann auch sehen, ist dieser Käse produziert worden im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter, ne? Weil die Fütterung der Tiere anders ist.
Welche Farbe hat er im Frühling?
Wenn du im Frühling
ist er
heller? Da ist er kräftiger, meistens gelber, also sofern wir zumindest bei der Kuhmilch bleiben.
Weil die Pflanzen natürlich alle jetzt ausgewachsen sind, frisches Gras.
Ja, weil das ist einfach frisch, ne? Du hast mehr Mineralstoffe, mehr Vitamine drin und das macht sich dann letztendlich auch in der Färbung bemerkbar. Mhm. Das ist gerade auch so dieses Zusammenspiel zwischen Beta-Carotin, dass die Tiere dann mit dem Futter aufnehmen und dem Fettgehalt, das ist auch nochmal so eine Sache. Und wenn sie denn eingestallt sind, Richtung Herbst, Winter, hast du da ein bisschen weniger drin und dann sind die in der Regel so ein bisschen blasser. Und Gruyère ist da so eine ganz interessante Geschichte, weil Fachleute können wirklich dann auch noch rausschmecken. Der hat so leicht erdige Noten, das kann ich an der Stelle schon mal verraten. Wann er
abgefüllt worden ist?
Nee, die können tatsächlich rausschmecken, aus welcher Region der kommt. Also so wie ein Weinkenner sagen kann, ich schaue in so ein Glas, ne, und dann, oh, was haben wir da? Oh ja, das ist Schiefer, haben wir da mit drin. Ne? Ich finde das ja immer faszinierend, wenn die sowas machen.
Wenn es denn stimmt.
Wenn es denn stimmt, ne?
Aber ist Gruyère nicht immer aus dem gleichen Gebiet?
Das ist ein Gebiet in der Schweiz.
Ja.
Ne? Das ist, jetzt sind wir wieder bei der Geografie, ne? Ostschweiz. Quatsch, Westschweiz. Ne, zur französischen Grenze hin. Auf der anderen Seite von der Grenze ist sozusagen der Bruder vom Gruyère, das wäre dann der Comté. Mhm. Fast die gleiche Machart, aber irgendwann kam halt eine Grenze dazwischen, so nach dem Motto, und da haben sich über die Jahrhunderte zwei verschiedene Traditionen entwickelt.
So ein bisschen wie die Snickers-Brüder. War es Snickers? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder waren es die Twix-Brüder? Ich weiß es auch nicht genau.
Also Twix wären zumindest mal zwei, ne?
Mhm. Und?
Oh, fantastisch. Immer. Also in der Name.
Gruyère geht auch immer.
Ja, das ist wie ein Poncha.
Poncha kenne ich nur als Getränk aus Madeira.
Boccia?
Poncha?
Nee, mit B.
Boccia?
Boccia im Sinne
das von... Das Spiel, mit den Kugeln.
Nein, im Sinne von Norddeutsch, Bonbon.
Das sagt mir, das habe ich noch nie gehört.
Boccia? Kennst du
den? Nee, okay. Da bin ich raus. Und jetzt haben wir als letztes Blauschimmelkäse. Mhm. Kannst du noch?
Immer.
Ja? Kann man eigentlich käsesüchtig werden? Ist es, gibt es ein Fachwort für Käsesucht? Sind Menschen schon eingewiesen worden, weil sie süchtig nach Käse sind?
Also man sagt, dass bei der Verdauung von Käse Casomorphine freigesetzt werden, die durchaus wohl in der Lage seien, eine gewisse Abhängigkeit zu generieren.
Wirklich?
Habe ich mal gelesen.
Aber die sind keine Fälle bekannt davon, dass Menschen irgendwie in die Klinik mussten, weil sie stark abhängig nach Käse sind.
Käseentzug.
Ja, irgendwie sowas. Jetzt hast du aber auch nicht dran gerochen. Jetzt hast du es auch barbarischerweise einfach abgesteckt.
Ja, ich weiß.
Weil du weißt, was vor dir ist. Wie steht er nochmal?
Das ist ein Fourme d'Ambert.
Fourme d'Ambert.
Zählt neben dem Roquefort zu den ältesten Käsesorten Frankreichs.
Mhm. Das ist aber auch kräftig.
Und das ist einer der mildesten Vertreter aus dieser Käsefamilie. Also relativ mild. Kräftig ist er nicht.
Ich finde ihn ziemlich kräftig.
Okay.
Aber ich bin auch kein Blauschimmel-Typ, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Blauschimmel, das war bei mir damals auch nicht so. Das sind alles Sachen, die entwickeln sich. Mhm. Da beschäftigst du dich mit und dann wirst du über den Tag stolpern, dass du dir ein Stück Blauschimmelkäse gekauft hast.
Ja.
Und so, das ging mir so beim Einräumen des Kühlschranks. Ne? Ich habe dann die Einkäufe gehabt, habe die gerade in den heimischen Kühlschrank verfrachtet. Und dachte, ich habe mir gerade Blauschimmel gekauft.
Hast du dir wirklich einen Blauschimmelkäse gekauft oder war der Käse einfach nur ein bisschen fortgeschritten und war deswegen Blauschimmelkäse?
Nee, ich habe mir Blauschimmelkäse gekauft.
Ich komme mal zur nächsten Frage, wenn wir schon drüber sprechen. Woran erkenne ich jetzt, ob der Schimmel gut ist oder nicht? Und kann ich mir, ich guck mal beispielsweise, ne, ich habe ja hier so ein altes Altbaubad und manchmal die Silikonfugen sind ja nicht mehr so hübsch. Da sind dann so leichte schwarze Flecken. Könnten wir vielleicht, weil das ist ja guter Schimmel, sagen wir immer. Kann ich mir jetzt vielleicht ein Stück von dem Camembert-Schimmel abkratzen und in meine Fugen legen, dass ich dann vielleicht auch morgen schon was zum Naschen habe, wenn ich mir den quasi einfach mit ein bisschen Wassertemperatur oder so hochzüchte? Kann ich mir da eine kleine Fromagerie da reinbauen ins Bad oder ist das denkbar? Oder wie erkenne ich guten und schlechten Schimmel?
Du bist ein kranker Typ, das gefällt mir.
Ich versuche ja nur irgendwie fortschrittlich zu denken, Pionierarbeit zu leisten.
Ich würde den Spieß mal umdrehen. Ne? Also Schimmel grundsätzlich vom Wort alleine immer negativ
behaftet. Du musst aus der Dusche auf den Käse schmieren.
Weil man ja bei Schimmel immer automatisch an diesen Badezimmerschimmel denkt.
Ja.
Ne? Also wenn du so diese
oder der Grüne, der im Kühlschrank auf dich wartet, wenn du mal eine Woche nicht da warst. Ist Pausenbrot, wer kennt's alle?
Ja, klar. Und Brot, das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich immer so als Beispiel, habe ich dann immer meine Oma, so klassisch Kriegsgeneration noch, ne? Und die ist so drauf gewesen zu Lebzeiten, wenn dann Brot verschimmelt gewesen ist, wurde abgeschnitten, der Rest wurde gegessen.
Na, immerhin und, abgeschnitten.
Und du weißt ja heute, okay, wenn das erstmal blüht, dann ist es zu spät, weil diese Mützeln, diese Wurzeln von dem Schimmel, die sind schon einmal durchgezogen.
Ja.
Und da hast du natürlich bei solchen Mukor- und Aspergillus-Stämmen, ne, also gerade so Badezimmerschimmel, hast du natürlich toxinbildende Schimmel und das ist also aus gesundheitlicher Sicht ist er also höchst abzuraten, dann irgendwie da die Fugen abzulecken oder sowas. Ne? Also das kommt nicht gut.
Ach so.
Jetzt haben wir beim Käse einen ganz wesentlichen Vorteil. Selbst wenn ich, das passiert also gelegentlich mal im heimischen Kühlschrank, ne, also wir sind vier Leute zu Hause, der Kühlschrank ist immer relativ voll und manchmal hast du denn so einen Kandidaten irgendwie ganz unten hinten, den du dann entdeckst und denkst, oh Mist, der sieht aber auch schon...
Aber wir reden über Käse,
ja. Der ist dann auch schon etwas behaart. Ne? Das Schöne ist, diese toxinbildenden Schimmelkulturen bilden benötigen für die Ausbildung ihrer Gifte grundsätzlich Kohlenhydrate. Ohne Kohlenhydrate keine Toxine. Und es ist noch nie an Schimmeltoxinen auf einem Käse nachgewiesen worden. Das heißt, das, was du beim Brot nicht machen darfst, kannst du beim Käse machen. Da kannst du einfach ein Stück wegschneiden.
Aber ich muss es wegschneiden?
Ich würde es wegschneiden, ja.
Warum?
Weil's den Geschmack
ist doch nicht giftig.
Es ist nicht giftig, aber es kann den Geschmack verändern. Das heißt also, wenn du jetzt so ein kleines Käsestück hast, das über und über überwuchert ist, könntest du natürlich gucken, dass du da so einen kleinen Würfel draus bastelst irgendwie, der dann übrig bleibt, wenn der ganze Schimmel weggeschnitten ist. Aber wahrscheinlich wird der Schimmel auch dieses Innere praktisch geschmacklich schon so verändert haben, dass es kein Genuss mehr ist. Und dann hat sich's erledigt.
Aber ich glaube, das ist, also wenn das jetzt hier nicht rauskommt, das müsst ihr alle wissen. Schimmel auf dem Käse könnt ihr immer essen. Ist das die Antwort?
Ja.
Egal, ich meine, so ein Gruyère beispielsweise, da erwarten wir jetzt keinen Schimmel. Wenn da jetzt ein fetter Pilz drauf ist.
Ich sag mal so, nimm diesen Teller, so wie er ist,
ja,
packst du eine Folie rüber und dann stellst du das ganze Ding mal für eine Woche im Kühlschrank.
Auf den Ofen?
Nee, nicht auf den Ofen, auf den Kühlschrank. Die Blauschimmelkultur, die würde hier rüberwandern und die würde hier anfangen zu wachsen.
Ah, die haben also einen guten Austausch miteinander? Eine gesunde Beziehung?
Die Kulturen untereinander, das, wir sprechen dann von Kreuzkontamination, ne, wenn die da dann rübergehen. Das würde zum Beispiel auch passieren, wenn ich jetzt mit diesem Messer, mit dem du jetzt den Blauschimmel geschnitten hast, würdest du jetzt ein Stück Gruyère abschneiden.
Ja.
Brauchst du nur ein bisschen Zeit und dann der wächst ja auch super drauf. Der fühlt sich da auch wohl, ne?
Da lade ich euch mal ein für das eine oder andere Experiment in eurem Kühlschrank. Macht doch mal was. Guckt doch mal, was da passiert. Das, ihr könnt hier quasi ganz neue Käsesorten kreuzen.
Ob das denn immer so das geschmackliche Plus ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
Die Rinde mitessen oder nicht mitessen?
Das kommt drauf an. Also wir unterscheiden ja grundsätzlich zwischen Naturrinden und Kunstrinden. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, so...
Also ein Babybell soll ich mir jetzt nicht reinschieben im Kompletten.
Oh, vielleicht besser nicht.
Mhm.
Also hast du ja paraffinierte Rinde, ne? Also so eine, diese Wachsschicht. Das ist ganz typisch, das ist vor allem für Holland. Wenn du dir Holland denn von der Geografie so ein bisschen anguckst, ungefähr 80% der Landesfläche liegen unter oder knapp über dem Meeresspiegel. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, wenn du da jetzt einen Käsekeller, so einen Reifekeller graben willst, da hast du relativ schnell weiße Füße. Weiße Füße haben wir hier in Berlin im Moment. Nee, nasse Füße meine ich natürlich. Ne? Und das ist halt so die Sache, da haben sie sich denn ganz früh schon einfallen lassen. Ich meine, der Gouda zum Beispiel, der geht ja auch zurück bis ins 12. Jahrhundert von der Tradition. Also es ist ein uralter Käse. Und wenn man denn sich mal so bewusst macht, dass diese kleine Nation Niederlande, dass die also zumindest mal mit dem Gouda und mit dem Edamer Käse haben, der also wirklich weltberühmt ist. Mhm. Also das ist schon wirklich faszinierend. Und die haben eben entdeckt, dass diese Käse dann halt auch ganz gut in dieser Paraffinschicht reifen. So, und dann ist es jetzt so die Sache, kannst du nicht mitessen, musst du nur zwangsläufig wegschneiden, das nutzt nichts. Dann kommt noch ein Stoff dazu, der da industrieseitig gelegentlich eingesetzt wird. Machen nicht alle, aber der Vorteil ist, es ist deklarationspflichtig. Das heißt, wenn du Käse kaufst, hast du ja normalerweise immer deine Zutatenliste dann auch dabei. Ne, das lohnt sich dann mal zu lesen. Das ist Natamycin. Und Natamycin ist ein Antimykotikum. Das heißt also, das wirkt gegen Pilze. Und da ist es häufig so, dass die Laibe, wenn die fertig gepresst sind, wenn die aus dem Salzbad kommen, bevor sie diese Paraffinschicht kriegen, werden damit eingesprüht. Dann kommt das Paraffin drüber. Und dieses Natamycin ist so ein bisschen umstritten, ob das jetzt irgendwie gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Studien, die also...
Aber warum wird das gemacht, wenn doch der Pilz eigentlich nicht ins Toxische umschwingt?
Ja, man will es trotzdem nicht haben.
Weil es dann schlecht ist für den Verbraucher, weil er nicht zugreift?
Ja, das, ich denke mal, das ist der Hauptpunkt. Ne? Mhm, das wird als Qualitätsmanko gesehen. Ich meine, gut, es sieht ja auch nicht aus. Und du hast ja auch immer die Gefahr eben der Geschmacksveränderung.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Und deswegen wird das häufig gemacht. Wie gesagt, das machen nicht alle, aber einige machen das. Und die Empfehlung ist, und da geht es so ein bisschen an die deutsche Volksseele, die Empfehlung wäre zum Beispiel, wenn du einen alten Gouda hast, dann solltest du da so einen guten Zentimeter von der Rinde wegschneiden. Ne? Aber das habe ich bezahlt, das esse ich jetzt auch. Ja,
das tut mir auch weh.
Das ist schwierig.
Ja, ist halt auch einfach Lebensmittelverschwendung, ne? Muss man auch so sehen. Also nicht nur auf monetären Gründen, sondern auch quasi der Umwelt zuliebe oder einfach, um halt weniger Lebensmittel wegzuschmeißen.
Ja, klar.
Okay, aber sie steht eigentlich immer drauf und Paraffin ist Wachs.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein Stück habe, das ist wie ein Beipackzettel von Medikament, eigentlich muss ich mir immer auf, weil sonst, ich habe 20 Käse da drin, jetzt schmeiße ich die Verpackung weg, habe die Käse auf einer Platte, Frischhaltefolie drüber und denke dann, oh Mist, kann ich es essen oder nicht? Aber ich glaube, im Zweifel kann man es immer essen, außer der Käse kommt aus Holland.
Nein,
ist
nein,
das die goldene Regel?
Nein, ist nicht die goldene Regel. Weil da haben wir es dann ja auch so, Gouda haben sie sich nicht schützen lassen. Es gibt zwar einen gewissen Ursprungsschutz für den Gouda, das ist ja Nordholland-Gouda. Mhm. Das heißt so, dass wir benutzen Holland ja als Synonym für die Niederlande ganz häufig. Ne?
Ja.
Wenn man das genau nimmt, ist Holland eigentlich nur so eine Art Bundesland-Region. Ne? Und in dieser Region Nordholland, der so hergestellte Gouda, der trägt auch das Siegel geschützter Ursprung. Also die geschützte Ursprungsbezeichnung tatsächlich.
Woran erkenne ich einen guten Käse, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe? Entschuldigung, warst du gerade? Habe ich gerade?
Nee, alles gut. Ich überlege gerade. Das war so die Denkstarre, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne?
Ein guter Käse. Ich wollte schon hier mit dem Kugelschreiber ansetzen für Luftröhrenschnitt. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich doch tun.
Woran erkenne ich einen guten Käse? Also gibt es
Siegel vielleicht?
Ja, es gibt Siegel, aber die siehst du nicht immer an der Theke. Ne? Also das ist immer, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie da gearbeitet wird.
Lass uns weggehen von der Theke. Lass uns an das Regal gehen, wo schon abgepackter Käse ist.
Okay.
Ja, oder gehst du da gar nicht mehr hin? Warum?
Weiß ich nicht. Also ich habe normalerweise, unser Käsekonsum ist dadurch, dass wir kein Fleisch essen, einfach auch ein bisschen größer. Und ich habe halt die Möglichkeit, an der Theke mir auch meine Stücke so zuschneiden zu lassen, wie ich sie brauche. Ne?
Sternförmig, kreisförmig, dreieckig.
Nee, aber mal ein halbes Kilo zum Beispiel.
Ah. Das heißt, es aber gibt es so Siegel auf der Packung?
Sowas gibt es ja.
Was wäre eins? Also nur so, bis jetzt hier quasi, vielleicht kann sich das jetzt nicht jeder leisten, weil man muss schon sagen, dass oftmals teurer ist, an der frische Theke Käse zu kaufen.
Ja, das sind im Wesentlichen sind das Käse, die auch eine gewisse Geschichte, eine gewisse Tradition mitbringen, wo denn vielleicht auch eine Sortenorganisation dahinter steht.
So die AOP?
Ja, genau, so die Richtung geht das. Ne? PDO, das ist alles letztendlich das Gleiche. Da bist du in dem Bereich geschützte Ursprungsbezeichnung.
Ja, genau. Was ist PDO?
PDO ist das Gleiche wie geschützte Ursprungsbezeichnung. Das wäre das, wie sie es in England zum Beispiel haben.
In England. Aber es gibt jetzt nicht beispielsweise Heumilchkäse.
Oh ja, das ist ein schönes Thema. Ja, auf jeden Fall.
Weil das klingt für mich, also ich lasse mich da schon triggern. Also ich, diese gläserne Molkerei, Heumilchkäse, da gibt es noch was. So ein Almödi ist auf der Packung, natürlich braune Packung. Ne? Also alles strahlt danach, dass es quasi von der Alm herkommt.
Meinst du die Käserebellen?
Nee. War auch die gläserne Molkerei, war nicht auch so ein bärtiger Bauer drauf, der...
Könnte ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ah, du weißt, was ich meine.
Aber das ist natürlich, da ist natürlich häufig viel Marketing dabei. Wobei,
exakt.
Ja, wobei das wirklich so ist, also teilweise sind Kunden, also das, was ich so mal als Feedback so ein bisschen mitgekriegt habe, sind schon teilweise so abgestumpft, dass sie das gar nicht mehr glauben. Ne? Also was spielt ihr mit solchen Bildern, was verarscht ihr uns? Das ist doch sowieso alles nur Industrie. Und da ist es dann eben schön, dass man dann so wirklich auch sehen kann, es gibt diese traditionelle Herstellung noch. Ne? Also wenn du zum Beispiel im Allgäu unterwegs bist, Österreich, Schweiz, gerade so dieser ganze Alpenraum, die Alpenkäsekultur, da findest du sowas ja eben noch.
Wo kann ich die kaufen?
Die kannst du auch kaufen,
im Supermarkt?
Findest du auch, ja.
Aber welche Produkte, auf was muss ich achten, damit es die richtigen sind am Ende des Tages? Ist es die Heumilch? Ist es der Heumilchkäse?
Ja, also wenn du zum Beispiel bei Heumilch bist, das ist eine Sache, da haben die Österreicher so ein bisschen die Hand drauf. Ne? Das ist die Arge Heumilch, die da die Siegelvergabe regelt und diese Audits organisiert. Mhm. Und da ist es eben so, dass man sagt...
Audits?
Ja, die Betriebe, die so arbeiten oder die mit diesem Siegel arbeiten, die werden dann auch kontrolliert. Ne? Mhm. Dann stehen die dann vor der Tür und so, jetzt müssen wir uns das mal angucken, um diesen Qualitätsstandard einfach zu überprüfen und aufrechtzuerhalten. Ne? Und das Ziel hinter der Heumilch, das ist eben eine ganz spannende Geschichte, weil die sich verschrieben haben der traditionellen Tierhaltung. Das heißt also, es gibt keine Silagefütterung.
Ne? Was ist das?
Silage ist, findest du ganz häufig, wenn du über Land fährst.
Wenn die nebeneinander stehen und man kippt den Essen vor die Füße?
Na gut, das Essen, ob das jetzt Silage ist oder Heu, ne, das ist dann immer so die Frage.
Achso, das war das Nahrungsmittel an sich?
Okay. Ja, genau. Wenn du über Land fährst und an Bauernhöfen vorbeifährst, siehst du doch manchmal diese gigantischen Würste unter so einer Plane, meistens mit Treckerreifen beschwert. Ne?
Ah, ja.
Und das ist zum Beispiel eine Mais- oder eine Heusilage, kannst du machen. Und dann, das wird angereichert mit Milchsäurebakterien. Das setzt so einen Gärungsprozess in Gang. Und ist es dann zum Beispiel fermentierte Mais oder sowas in der Richtung.
Ich habe nie drunter geschaut.
Nur riecht auch würzig intensiv normalerweise. Und die Gefahr dabei ist halt, und dann sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Zusatzstoff, den es gibt. Die Gefahr ist...
Aber ist die Silage jetzt gut oder schlecht?
Das würde ich so nicht sagen wollen. Das ist immer eine Frage, mit welcher Hingabe die produziert wird, sag ich mal. Wenn ich das schnell mache, dann habe ich da ganz häufig Hohlräume drin. Dann haben wir da Sauerstoff eben mit drin und durch diisen Sauerstoff können sich Clostridien einnisten. Clostridien sind sporenbildende Bakterien, die Gärprozesse in Gang setzen. Wenn eine Kuh sowas frisst, habe ich das letztendlich in der Milch. Mhm. Ne? Und dann kann es mir im Reifeprozess passieren, dass die Laibe, dass sie regelrecht aufplatzen. Ne? Also die haben dann riesengroße Löcher. Das hast du dann auch manchmal, wenn du einen Käseleib anschneidest und da ist dann auf einmal so ein Loch drin, obwohl das da gar nicht reingehört.
Aber ist dann nur optisch schlecht?
Das ist nur optisch schlecht, ne? Würde aber dazu führen, dass diese Käseleibe dann eigentlich eher in die Schweinemast gehen. Ne? Also da würde man nicht mehr verkaufen, weil das sieht komisch aus, das will keiner haben. Und um das letztendlich zu verhindern, ne, musst du deine Silage vernünftig produzieren. Und wenn du da eben eine Hand drauf hast, kannst du denn, und das ist in kleinen Betrieben der Fall, hast du eine Möglichkeit, die Milchqualität zu steuern. Also es gibt mittlerweile auch ein paar Betriebe, was wir auf der Liste hatten, der Remeka zum Beispiel wäre einer, der macht auch einen Jersey Cars.
Also Remeka ist eine Käsesorte?
Das ist eine Käsesorte. Mhm. Das ist die Familie Van der Voort in den Niederlanden, die herstellen, ist ein kleiner Hof. Die haben vor Ewigkeiten umgestellt von konventioneller Kuhhaltung auf Biohaltung. Mhm. Haben eben die Jersey-Kühe denn gehabt und mussten einen neuen Stall bauen. Und mit diesem Neubau haben sie ihren ganzen Betrieb Betrieb neu konzeptioniert, haben also praktisch die Kuh in den Mittelpunkt gestellt und diesen ganzen Betrieb um die Kuh herum aufgebaut. Ne, also mit offenen Laufstellen und sowas. Und
geil.
Die haben also tatsächlich, die haben dann auch natürlich durch die Umstellung auf Bio haben sie angefangen, sie haben angefangen damit aufzuhören, ist auch nicht schlecht, prophylaktisch natürlich Antibiotika zu geben. Mhm. Ja, und der Kuhdung hat sich verändert. Durch den Kuhdung haben sich die Felder komplett verändert. Das heißt, auf diesem Hof stehen die Kühe aufgrund der Bodenbeschaffenheit wesentlich höhere Wurmdichte drin, ne, stehen teilweise 2 Monate länger auf der Weide, als das in den Betrieben drumherum der Fall ist.
Das heißt, sie haben sich ein nachhaltiges Konzept
erarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt noch eine Besonderheit dazu beim Remiger. Die produzieren Ghee.
Also geklärte Butter.
Richtig. Und diese Ghee, dieses Ghee aus dem eigenen Produktionskreislauf hat man irgendwann mal, kam man auch mal auf die Idee, so, ich nehme jetzt meinen Käseleib und dann schmier ich den einmal mit Ghee ab. Mhm. Dann haben wir das
ins Kann nicht falsch sein, oder?
Was ja, ne, schmieren, ist einfach mal so ein bisschen, da ist ja, viele Käsesorten sind durch Zufall und durch so eine Experimente einfach entstanden. Ne? Ja. Dann hat man diesen Käse hat man dann eingelagert und hat festgestellt, das verschimmelt alles. Mhm. Ne? Und dann haben wir schon gesagt, so, ach nee, das ist nichts. Hat denn mehr oder weniger da eine Charge irgendwie vergessen. Die wurde dann nach einer Zeit wurde die wieder entdeckt, so huch, da haben wir ja noch was. Und dann, ja, guck mal, der Schimmel bildet sich zurück. Ne? Und so, lass uns mal probieren. Und das ist ein Bombenkäse. Ne? Und die haben also bis vor einigen Jahren, haben die also wirklich nur niederländische Spitzengastronomie beliefert. Also das ist ein Käse, den findest du denn zum Beispiel auf der Käseplatte im Rijksmuseum in, wo ist denn das, Amsterdam, glaube ich, ne? Wenn ich alles täusche.
Da fragst du den Falschen.
Lange, lange her, dass ich da war.
Ich war noch nie da, leider.
Nein?
Nein, ich muss. Also, aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich diesen Käse nicht bekommen habe, weil der stand ja auf der Liste, nicht wahr? Naja, nächstes Mal.
Manchmal ist das so, ne? Aber wenn er die mal über den Weg läuft, also ist auf jeden Fall...
Kaufen. Aber Heu ist jetzt... würdest du deine Kühe mit Heu füttern?
Es ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig. Das kommt immer darauf an, wo du unterwegs bist. Ne? Also bei uns in Schleswig-Holstein ist es so, dass man das also bis Ende Zweiten Weltkrieg ungefähr gemacht hat. Ne? Dann sind die Betriebe gewachsen und man hätte heute gar nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze so herzustellen. Ne? Also wenn man jetzt denkt so an gerade so Energieverbrauch und sowas, du müsstest ja mit Heutrocknern arbeiten. Ne? Weil wir haben bei uns, dadurch, dass wir zwischen den Meeren liegen, haben wir so eine Luftfeuchtigkeit. Mhm. Ne? Also das hast du selbst im Sommer bei uns, wenn es richtig, richtig knackig warm ist, wenn du da morgens um 6 über die Wiese läufst, dann kriegst du nasse Pfoten. Mhm. Da ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Also das ist gerade so Richtung Allgäu, Schweiz, Österreich, ist das natürlich wesentlich leichter zu bewerkstelligen.
Also welches Produkt darf ich kaufen? Nur um zur Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt vorm Supermarktregal stehe, ich habe keine Ahnung, wo greife ich hin?
Also wenn du zum Beispiel sowas wie mit Heumilch kannst du grundsätzlich nichts falsch machen.
Also wäre es ja doch Arge, um einfach mal ein Produkt zu nennen. Es gibt
also viele andere. Also Arge steht nicht drauf, aber da muss dann irgendwie irgendwas mit Heumilchkäse draufstehen oder mit Heumilch. Ne? Dann hast du da letztendlich den Indikator dafür. Die haben auch so ein eigenes Siegel. Ich meine, grün ist das, wenn mich nicht alles täuscht jetzt.
Vermutlich. Es wäre auch wieder marketingmäßig hervorragend,
wahrscheinlich,
oder braun was zu machen.
Aber da ist es halt, da fand ich das auch, ich habe da damals recherchiert zu dem Thema und was ich eben auch total spannend fand, dass diese Sömmerung, wie man das nennt, im Alpenraum, ne, dass die Leute irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, im Frühjahr treibe ich die Kühe dann auf die Bergweiden, auf die Almweiden hoch, in die Berge und im Spätsommer geht es wieder runter und dann verbringen sie dann also praktisch Herbst, Winter im Stall, in den Tälern. Das ist eine Sache, das ist gar keine so neue Erfindung. Ne? Also das geht nachweislich zurück. Das
war doch bei Heidi schon so.
Ja, das geht bis in die Bronzezeit zurück.
Wo Heidi gedreht worden ist.
Nein, ich glaube, das haut nicht hin.
Käsesommelier. Da muss ich jetzt einfach, ich habe gerade dran an die Worte meiner Frau gedacht, die einfach gesagt hat, was ist das und wie kann man das werden? Also was sind deine täglichen Aufgaben? Was musst du machen?
Ja, das ist wieder so ein bisschen schwierig. Die Tätigkeitsfelder von einem Käsesommelier, wenn du diese Qualifikation hast, die können völlig unterschiedlich sein. Du kannst das so machen wie ich, dass du hauptsächlich im Training unterwegs bist, ne, in der Ausbildung unterwegs bist. Du kannst Käsesommeliers arbeiten im Feld der Produktbewertung, ne, dass man einfach sensorische Bewertungen von Käsesorten macht, teilweise dann für Hersteller oder sowas, für Käsereien arbeitet.
Ah, das heißt, du gehst dann quasi zu irgendeinem, sagen wir mal, beispielsweise irgendeinem Lehrdamer Produzent, gehst du hin und sagst, der Käse ist toll und der ist nicht so gut?
Ja, so in der Richtung. Ne? Also man würde da nicht werten oder ich versuche es zumindest immer zu vermeiden. Aber ich habe zum Beispiel mal eine Sache gehabt, da habe ich für einen Lieferanten, der hat mir so sein Produktportfolio zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir einfach geguckt, weil ganz häufig ist es so, dass sie mit Geschmacksbeschreibungen arbeiten. Mhm. Und da ist leider Gottes zum Beispiel auch der Gruyère ist so eine Sache. Ne? Also wenn dann kommen die mit so Begriffen wie, ah, das ist unser aromatisch würziger Käse. Ich meine sicher, der hat eine Aromatik und der hat auch eine Würze, aber das ist ja ein subjektiver Begriff. Das ist ungefähr so, da finde ich, scharf ist immer so wieder das gute Beispiel, wenn es ums Capsaicin geht. Meine Frau sagt zu mir, das Essen ist scharf, ich probiere das Essen und merke nichts von. Und sie hat ja mittlerweile über die Jahre hat sie gelernt, wenn ich sage, das ist scharf, dann weiß sie, hat sie die Finger davon. Ja. Das ist halt so der Punkt. Und da ist es, für mich ist es dann auch immer so ein bisschen Ziel, die Leute so weit zu kriegen, dass man einen Käse wirklich vernünftig beschreiben kann. Dass du kannst natürlich sagen, Gouda zum Beispiel, um das einfach zu halten, Gouda ist mild. Das ist er von der Geschmacksintensität. Wenn es ein junger Gouda ist, ist der zwangsläufig mild.
Das kann ich mir merken. Also das ist jetzt,
das kann man sich
merken. Das ist schon eine Lehre, die du uns heute weitergegeben hast. Wenn ihr einen Gouda habt, dann ist der mild.
Aber wenn ich diesen Geschmack für mich auseinanderbastel und gucke, was habe ich da denn drin, dann komme ich bei einem jungen Gouda komme ich dann zum Beispiel auf definitiv auf frische Butter, auf Sahne, auf Sauerrahm. Ne? Dann habe ich schon mal drei Sachen. Wenn ich die jemanden, der sich für einen bestimmten Käse interessiert, wenn ich dem sage, der schmeckt in diese Richtung, dann habe ich eine Vorstellung. Und wenn ich dann halt noch richtig gut bin und das bringt halt die Erfahrung dann irgendwo so ein Stück weit mit, dann kann ich auch noch sagen, okay, ich habe jetzt auch noch hier so leicht herbe Noten drin, die gehen so in die Richtung Liebstöckel, Maggi. Ne? Und dann habe ich ein rundes Paket, dann habe ich diesen Geschmack vernünftig beschrieben.
Wie lernt man das? Wie wird man Käsesommelier?
Käse essen, hätte ich fast gesagt. Also du hast als Voraussetzung...
Gehört mit dazu, nehme ich an. Ja.
Zwangsläufig, ja. Du hast als Voraussetzung für die ganze Geschichte, musst du eine bestimmte Anzahl von Jahren in der Käserei oder im Käsehandel unterwegs gewesen sein. Und dann gibt es momentan in Deutschland haben wir zwei Ausbildungsstätten.
Wie viele Jahre genau?
Ich glaube, es waren 3 Jahre, aber nagel mich nicht drauf fest. Mhm. Ich feiere dieses Jahr mein 10-jähriges Jubiläum. Also das habe ich schon alles wieder vergessen.
Oh, schönen Glückwunsch, wenn man das schon sagen darf.
Ja, im August ist es soweit.
Dann rufe ich nochmal an.
Okay, alles klar. Machen wir nochmal einen Instagram-Post zusammen.
Wenn du magst. Das heißt, du hast die 3-jährige Ausbildung, die vorhergeht, also in einem Gebiet, wo sich Käse tummelt. Und wie geht es dann weiter?
Jo, dann kann man sich da anmelden. Und der Lehrgang selber, der hört sich mega unspektakulär an. Das sind 2 Wochen. Allerdings sind diese 2 Wochen durchgängig.
Wo ist das?
Es gibt einmal die Möglichkeit, das Ganze in Hannover zu machen, beim European Cheese Center. Das wäre der eine. Und
da würde ich zum Einkaufen hingehen, so wie das klingt.
Ja, gehört zu Ruwischen Zuck. Die haben also zumindest mal nochmal so ein Käse-Outlet. Also das lohnt sich, da mal reinzugucken. Ist immer schön.
Also tatsächlich.
Ja, ja. Und der andere Ausbilder ist Heiderbeck in Olching bei München. Mhm. Das sind die beiden, die die Ausbildung anbieten im Moment. Da gibt es, wie gesagt, leider nur 2. Und der Kurs selber, wie gesagt, geht über 2 Wochen. Allerdings sind diese 2 Wochen wirklich so, morgens um 8 bis abends um 6 bummelig. Und dann hast du Selbststudium. Und dieses Selbststudium geht teilweise wirklich bis in die Nacht rein. Du hast unwahrscheinlich viel Stoff. Du lernst eigentlich nicht nur von Käseherstellung, Käsereifung bis zu Cheese Pairing. Du hast unwahrscheinliche Warenkunde. Das heißt, alle Käse, die irgendwie einen europäischen Ursprungsschutz tragen, die sind sowieso mal dran. Dazu kommt nochmal die ganzen Käsesorten, die irgendwo handelsrelevant sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal sowas nehmen wie einen Appenzeller. Der Appenzeller ist ja auch uralt, geht bis ins Mittelalter zurück, trägt aber diesen Ursprungsschutz nicht. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte eigentlich, weil die sagen, für den Ursprungsschutz müssten wir offenlegen, mit welchen Zutaten wir genau arbeiten. Und das Geheimnis beim Appenzeller ist, dass sie mit einer sogenannten Kräutersulz arbeiten. Das ist also eine Mischung von verschiedenen Stoffen. Ne? Also das ist eben nicht nur Salzwasser mit einer Rotkultur, mit der Käse dann gepflegt wird. Die hauen da auch noch Kräuter mit rein. Da ist Weißwein zum Beispiel auch mit drin. Und das bringt diesem Käse das bestimmte Aroma. Und die sagen, das ist unser Geheimnis. Ne? Deswegen siehst du auch immer diese Werbefiguren vom Appenzeller, die dann immer meistens diese älteren Herren, die dann in Appenzeller Tracht, dann sitzen die da auf so einem Berg irgendwie. Ne? Psst. Wird nicht verraten.
Darauf achtet.
Da verzichtet man auf den Ursprungsschutz. Und behält sich praktisch dieses Geheimnis.
Aber wie viele Menschen machen einen Appenzeller? Das ist doch seit dem Mittelalter, ist das jetzt ein Rezept, was über verschiedene Familien getragen wird? Muss ja nur einer
Es gibt...
Einer verraten?
Also ich habe mal gehört, dass
wie es geht.
Pro Käserei, die den herstellen, gibt es, glaube ich, nur zwei Leute, die das kennen. Die wissen, was da genau reinkommt. Also das ist wirklich, das ist in der Schweiz ganz großes Thema. Ne? Und das ist, die machen auch hübsches Marketing mit. Ne? Also da haben sie zum Beispiel mal so einen Film gemacht, die ganze Schweiz jagt den Verräter. Da hat denn einer wohl irgendwie denn dieses Geheimrezept verkauft. Und also das ist ganz süß, wie sie das eigentlich machen. Ne? Mhm.
Und die musst du alle auswendig lernen?
Die lernst du alle auswendig. Und da ist es eben nicht nur so, dass du weißt, okay, das ist jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Gruyère, der kommt aus der Region Gruyère, mhm. ne, weil da sind wir auch so, dass ähnlich wie bei den Franzosen, dass die Namen sich normalerweise dann immer ableiten von dem Herstellungsort. Da kommt dann zum Beispiel auch dazu, was hast du denn für Reifestufen zu dem Käse? Wie ist der Geschmack? Was ist das Besondere bei der Herstellung? Was passt dazu? Womit kann ich diesen Käse kombinieren? Ne, und das ist eben...
Food Pairing und also quasi alles von der Käseherstellung bis zu welche Käsesorten gibt es europaweit bis zu Pairing und Aromatik.
Genau. Das ist so das gesamte Paket. So, und dann stehen am Ende von diesen zwei Wochen, die also wirklich sehr, sehr intensiv sind, ne, da habe ich also wirklich Leute gehabt, man hat mir das vorher gesagt, das ist eine richtig harte Nummer, Durchfallquote da irgendwie so 40% oder sowas. Da sind gestandene Käseverkäufer, die, muss ich ganz ehrlich sagen, wesentlich mehr Erfahrung hatten. Ich habe das ja immer durch die Einkaufsseite, habe ich das ja mit dem Käse mit zu tun gehabt. Also ich war da nie so nah dran gewesen zu dem Zeitpunkt wie eine Verkäuferin zum Beispiel. Und da sind gestandene Käseverkäuferinnen, die dann 20 Jahre Berufserfahrung haben, die sind auf einmal heulen, nachdem die mitgekriegt haben, wie es so zum Ende des Kurses ging und auf die Prüfungen zuging, dass sie mit Tränen im Gesicht sind die aufgestanden, sind rausgerannt. Ne? Und das ist schon wirklich heftig. Das hat sich auch tatsächlich bis heute gehalten. Das ist so eine alte Tradition in diesen Kursen. Aber es ist zu schaffen. Ne? Also das ist grundsätzlich mal so das Positive dabei.
Und kann man bei dir jetzt ein Praktikum machen und als Käseanwärter irgendwie mal so ein paar Tage mitmachen? Oder?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Also wie gesagt, ich mache das ja, diese Ausbildungsgeschichten mache ich ausschließlich für die Edeka.
Ja.
Ne? Was ich total toll finde, ich habe damals mal einen Teilnehmer gehabt in so einer Intensivschulung. Die ging über 10 Tage und da haben wir uns in 3 Blöcken, haben wir uns mit Käse auseinandergesetzt. Und der junge Mann, der kam damals zu mir und war eigentlich total gelangweilt und das hat ihn auch mega nicht interessiert. Er hat von seinem Chef, ist er gebucht worden, ne? Du fährst ja jetzt hin, du hörst dir das an, weil du machst jetzt Käsetheke. So, ich habe überhaupt keinen Bock auf Käse. Ne? Den habe ich nach dem zweiten Tag, weil ich mache es eigentlich immer so, wir fangen an mit Theorie und dann geht es erstmal zu einem Hof und dann wird Käse gemacht, beim Käsemachen zugeguckt und dann aber auch wirklich mal so, dass du mit der Hand reingehst in den Käsebruch, dass du fühlst, was du da hast. Und dann hat er nach 2 Tagen hat er zu mir gesagt, das ist ja sowas Geiles, das ist der absolute Hammer. Und den habe ich halt nebenbei so ein bisschen unterstützt. Der hat dann auch gesagt, er will Käsesommelier werden. Und der hat von mir so ein bisschen Privatcoaching noch gekriegt. Und der hat letztes Jahr tatsächlich dann seine Prüfung bestanden.
Na ja, geil.
Aber das ist richtig geil.
Könntest du Käse blind verkosten?
Ja, ich glaube, ja, das kriegen wir hin.
Ich weiß nicht, wie sie das mit blind machen, aber ich habe mir was vorbereitet.
Du Lump.
Ja, wer das anbietet, oder? Vermutlich. Darfst du es sehen eigentlich? Darfst du den Käse sehen? Oder?
Naja, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was gesehen.
Jetzt hast du schon was gesehen, das stimmt. Darf ich dein Messer haben, da drüben? Oh, der ist natürlich auch jetzt sehr kalt, glaube ich.
Das ist tatsächlich ein Problem. Ne? Also die Empfehlung ist eigentlich immer, wenn du Käse verkostest, dass man einen Käse mindestens mal so halbe, dreiviertel Stunde vorm Verzehr rausnimmt. Ne, also ich weiß, das haut nicht hin, wenn du morgens irgendwie dein Frühstücksbrot machst. Muss dann, glaube ich, nochmal einen Moment stehen lassen.
Soll ich den einfach kurz auf die Heizung stellen?
Das wäre eine Idee.
Ja?
Ja, klar.
Ja, pass auf, das machen wir.
Können wir das ein bisschen beschleunigen. Und wir könnten das sonst auch gleich nochmal so ein bisschen überbrücken, weil in meiner Geschenketüte ist ja noch was drin.
Das ist genau das, was ich hören wollte. So.
Geschenke, da freut er sich.
Geschenke.
Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir haben jetzt hier mal so ein paar Käse probiert. Ja. Ne, wir sind hier in der Schweiz, wir sind in Italien, hier haben wir Frankreich. Mhm. Mit der Ziegenrolle, ich würde jetzt mal sagen, da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist es belgisch oder deutsch. Mhm. Ich schätze mal, dass das die belgische ist, aber...
Wieso ist es nicht Frankreich? Hab mir nicht vorhin gelernt, dass die Mauren bis...
Nein, haben die auch, aber das ist eine industrielle Herstellung.
Ei.
Das ist keine handwerkliche Herstellung. Und da sind wir jetzt natürlich so international. Ne? Also so was Deutsches haben wir jetzt noch gar nicht dabei gehabt. Und das ist eben auch so die Sache, man hat ganz oft die großen Käseländer im Kopf. Ne? Also wie gesagt, bei mir ist es die Schweiz, bei anderen ist es denn primär vielleicht Frankreich oder Italien, die zweifelsfrei auch richtig geilen Käse machen. Aber wie kriegen wir das jetzt am spannendsten hin? Na, verrückt, müssen wir mal gucken.
Nun gib her.
Es gibt den World Cheese Award.
Ja, den willst du mir jetzt verleihen?
Nein.
Okay.
Und bei diesem World Cheese Award werden eben die besten Käse der Welt, könnte man vom Namen ableiten, werden prämiert. Und wir haben hier einen Käse, den ich dir heute mal mitgebracht habe. Ich will auch mal vielleicht noch mal so kurz in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man das so sieht.
Das ist ein ganzer Laib Käse.
Das ist ein ganzer Laib Käse.
Hier gerade einen ganzen Laib Käse reingerollt. Für alle, die jetzt nicht zuschauen, einfach nur kurz mal erklären. Es ist ein ganzer Laib Käse, der hier gerade für mich reingerollt worden ist.
Sozusagen.
Es ist ein Deichkäse.
Es ist ein Deichkäse Gold.
Du kennst ihn? Der ist vom Bioland und ich war mal auf einer Messe auf der Internorga und mir wurde Deichkäse angeboten. Ich habe ihn geliebt. Es wurde aufgeschnitten.
Okay. Normaler Deichkäse?
Ich dachte, gibt es mehrere Deichkäse?
Ja.
Deichkäse.
Da konnte man Scheiben schneiden?
Ja, Stücke.
Geil. Jetzt haben wir was richtig, richtig Geiles. Pass auf. Dieser Deichkäse, den du da probiert hast, von dem du gesagt hast, der ist gut.
Ja.
Das ist dir sozusagen der junge Bruder von dem hier. Dieser Käse hier mit seiner Größe, du kannst ihn mal in die Hand nehmen. Ja. Du wirst dann feststellen, mit diesem Käse
schwer
kannst du
jemanden.
Mit diesem. Da wollen wir nicht drüber. Aber mit diesem Käse kannst du wunderbar jemanden einen Schädel einschlagen.
Stimmt, das ist wie ein Hockeypuck.
Ja, das ist eine harte Geschichte auf jeden Fall. Dieser Käse wird hergestellt in der Nähe von Husum. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Backensholzer Hofkäserei macht den. Ist jetzt prämiert worden bei den letzten World Cheese Awards mit Supergold und darf sich damit einer der besten, also weltweit 11 besten Käse nennen. Und das ist eine richtig, richtig spannende Geschichte.
Das ist ganz lieb, danke dir.
Ja.
Wie verfahren wir jetzt? Soll ich den jetzt einfach ein Stück abbeißen? Oder?
Also ich würde ihn erstmal, ich würde mal ein Messer holen. Ne?
Du sagst weiter, was wir hier haben und
okay. Ich
schneide mal an.
So, und bei diesem Käse handelt es sich eben um den Deichkäse, den du schon mal in Jung probiert hast, mit einer Reifezeit von satten 12 Monaten. Na, und das Spannende dabei ist, in der Variante, wie du ihn verkostet hast, ist es so, dass der Käse noch eine leicht feuchte Rinde hat, also der wird noch geschmiert. Damit hört man dann irgendwann mal auf. Die Rinde trocknet und dann wird das Ganze trocken gebürstet für einen Zeitraum. Auch das lässt man dann irgendwann mal nach. Und dann haben wir was ganz Besonderes. Und da könntest du vielleicht sonst die Rinde noch mal in die Kamera halten gleich.
Ich glaube nicht, dass man das gut sieht. Vielleicht können wir mal gucken, ob sich das scharf stellt. Was ist mit der Rinde?
Bei dieser Rinde haben wir eine sogenannte Milbenreifung. Das heißt, Käsemilben sind ja ubiquitär, also die findest du überall, vorzugsweise natürlich in Reifekellern. Die gehen aber an feuchte Käserinden und gehen die nicht ran.
Okay.
Wenn ich jetzt einen Käse so lange reifen lasse wie den hier und die Rinde nicht mehr pflege, also die Rinde nicht mehr feucht pflege, dann kommen diese Käsemilben und fressen sich da durch.
Das ist ein unfassbar harter Käse. Ich habe gerade da hinten das falsche Messer gehabt. Ich glaube, da brauchst du einen Säbel für.
Jo, danke.
Gerne. Ich danke dir.
Die Rinde ist essbar, trotz alledem. Mhm. Und diese Käsemilben, wenn die sich da durchfressen, du erkennst das dann immer, dass du hier so eine leicht, sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Mondlandschaft. Mhm. Ne? Ja. Und das ist immer so ein Stück weit ein Garant dafür,
Das ist gut.
Du hast immer diese tropischen Nuancen kommen jetzt rein. Und das ist ein Käse, der schmeckt. Ich habe es noch nicht probiert, aber einer meiner, den hätte ich eigentlich auch bei den Top 3, aber dann hätte ich zweimal die gleiche Käserei gehabt. Ja, dann hätte man mir vielleicht Schleichwerbung unterstellt oder so. Mhm. Ananas. Dieser Käse ist, als ob du in eine Ananas beißt, ne?
Das stimmt. Du hast so ein tropisches. Krass. Vor allem jetzt, wo du es gesagt hast, denkt man nur noch an Ananas. Du hast nämlich jetzt echt so ein Tutti-Frutti-Feeling, wenn du reinballst, dass du gar nicht zuordnen kannst. Aber nicht nervig. Das ist kein Pina Colada, der hier vor uns ist.
Nee, also das ist unaufdringlich, aber trotzdem präsent.
Boah, der ist aber stark, ey.
Das ist der absolute Hammer. Jetzt wäre es natürlich cool, hätte man den nochmal in Jung gehabt, dann hätte man gucken können, wie sich dieser Geschmack entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ne? Mhm.
Ich würde sagen, bis der Käse jetzt da hinten auf Temperatur gebracht ist, gibt es noch eine Kategorie für dich. Und die Die nennt sich...
Die Spezialität des Hauses.
Und da möchte ich ganz gerne von dir ein Rezept haben.
Ach. Ja.
Was hast du uns mitgebracht heute?
Da habe ich mitgebracht Palak Paneer.
Ein indisches Gericht?
Ein indisches Gericht.
Was ist Paneer? Paneer ist,
Paneer ist Käse.
Tofu oder Käse?
Nee, Käse. Mhm. Und zwar ist das ein indischer, ja, Frischkäse würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also eigentlich, wenn man guckt, ist das so eine Familie für sich. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Steppenkäsekultur. Ne? Also da wird nicht mit Lab...
Steppenkäse.
Ja, da wird also nicht mit Lab gearbeitet oder mit Milchsäurebakterien, sondern einfach mit einer Säure. Ne? Also beispielsweise Reisessig würde sich eignen, um damit zu arbeiten. Ne? Oder eine Zitronensäure oder sowas in der Richtung. Ist relativ leicht selber herzustellen. Und das ist tatsächlich auch der Käse, den ich mehr oder weniger regelmäßig zu Hause mal mache. Erfordert vielleicht so ein bisschen Übung. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die ersten Versuche, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen hart in der Konsistenz, wobei es nie so, nur so wirklich weich. Ne? Also wenn du diesen Käse machst, so, den kannst du in Würfel schneiden und diese Würfel kannst du dann wie zum Beispiel in Tofu auch in einer Pfanne anbraten.
Mit was machst du das? Mit was isst du ihn?
In dem Fall, da kommt jetzt Palak ins Spiel. Ne? Das wäre jetzt Hindi für Spinat. Mhm. Also das ist praktisch Spinat mit Käse.
Das ist ein sehr klassisches Gericht. Du hast uns auch ein Rezept zugeschickt. Ich würde es einfach unten in die Beschreibung reinpacken. Dann können die Leute es genauso nachmachen, wie du es immer zu Hause machst. Und ich gehe jetzt mal kurz nach unseren kleinen Käsefreunden da drüben gucken.
Alles klar.
Und dann fangen wir an mit der Blindverkostung, die nicht mal so blind ist, denn du hast es ja schon gesehen. Also ich dachte mir, Entschuldigung, ich muss mal warten, bis ich wieder da bin. Du hast Wasser, ich habe auch Chips. Oh, hast du Lieblingskäse-Chips?
Nicht wirklich.
Isst du nicht?
Ja, doch, viel zu oft, aber ich versuche mal...
Chips oder Käse-Chips?
Chips. Also ich versuche da mal so einen Bogen drum zu machen, weil kommt nicht gut.
Ja, da hast du...
Also die körperliche Fülle
nimmt dann doch zu,
ne? Kriegst du damit nicht reduziert.
Also pass auf, ich habe mir einfach mal gedacht, ich nehme mir welche, die ich spannend finde.
Okay.
Du hast noch dein... Also du hast hier. Und jetzt... Wie möchtest du beginnen? Also du siehst ja hier, es sind zwei Weichkäse und ein Blauschimmelkäse.
Der eine Weichkäse ist ein Schnittkäse. Das, was du mir jetzt gerade abschneidest, das ist ein Taleggio, kommt aus Oberitalien, Piemont. Was man hier ganz toll sieht, ich darf einmal ganz kurz, ne, wenn man sich die Rinde einmal anguckt, man kann es hier oben schon so ein bisschen sehen, der ist sehr anfällig für Schimmelkulturen, gerade im Sommer, wenn es ein kleines bisschen wärmer wird. Dieser Käse kann aufblühen förmlich. Du kannst hier gelbe, grüne, blaue, rote Schimmelkulturen draufkriegen. Das geht so ratzfatz.
Siehst du das jetzt nur an der Rinde?
Das sehe ich nur an der Rinde. Dieser Käse ist der absolute Geheimtipp, wenn du jetzt zum Beispiel für Pasta eine Gorgonzola-Soße machen willst. Mhm. Oder eigentlich steht sie denn im Rezept. Ne? Sagst du, Blauschimmel ist nicht so mein Ding. Ist dieser Käse richtig, richtig geil.
Der lag bei uns immer mit auf der Käseplatte im Hotel, in dem ich gelernt habe, Taleggio. Mhm. Der war nicht wegzudenken. Sehr, sehr lecker.
Ist so ein leicht hefig, oder ich würde mal sagen, leicht hefig. Ne? Also Hefe ist so ein bisschen Grundgeschmack hier drin. Ne? Und daraus irgendwie so eine Pastasoße zaubern.
Also sprich, anstatt den Blauschimmelkäse auf den Taleggio einrühren? Mhm. Okay. Möchtest du den noch verkosten?
Ja, klar, nehme ich mit. Also,
Nimm du dir dann einen Löffel oder so. Ich meine, kannst du aber ein Messer machen. Ja. Weil dann habe ich nämlich noch ein sauberes Käsemesser für die nächste Variante. Außer, hast du jetzt schon die einen, ich glaube, den kannst du gar nicht erkennen, so vom, weil es könnte alles
sein. Nee, bei dem habe ich tatsächlich, haben wir hier noch Folie drin? Da ist noch Folie drin, glaube ich, ne?
Warte mal. Das kannst du alles mitessen. Das ist ganz natürlich.
Ganz natürlich ist PVC. Du bist mir einer.
Okay, aber hast du den? Bitte, erstmal der Käse. Und du bestätigst deine Auswahl.
Ich.
Geschmacklich bist du da auch bei Taleggio?
Nein, das siehst du ja sofort. Also Taleggio definitiv.
Hast du den nächsten auch schon gesehen?
Ja, da haben wir industrielle Herstellung. Es ist ein Schaum. Das Schöne beim Schaum ist, den habe ich gestern erst mit unseren Azubis in der Verkostung gehabt.
Welche Azubis?
Das sind, wir haben bei der Edeka Nord haben wir das Konzept der Edeka Ergänzungsausbildung. Mhm. Das heißt also, die Kaufleute, die daran teilnehmen, begleiten wir. Mit Warenkundeseminaren zum Beispiel, da gehört dann zum Beispiel der Käse dazu. Fleisch wäre dann zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt. Und das geht dann hin bis zu solchen Sachen wie Arbeitsplatzkasse und am Ende dann auch eine Prüfungsvorbereitung, ne, damit die dann da das nötige Rüstzeug haben, um ihre Prüfung dann auch gut abschließen zu können.
Das ist der sogenannte Schorms.
Ohne S.
Schorm. Mhm. Korrekt. Das, also ist er. Mhm. Ich finde, der schmeckt so, geht so ein bisschen in die Raclette-Richtung. Den könnte ich mir auch in so einem Pfännchen vorstellen.
Mhm. Auf jeden Fall. Bei dem mag ich das unwahrscheinlich gerne. Das findest du bei diesen geschmierten bzw. Gewaschenen Weichkäsesorten, findest du das häufig. Dass hier diese Kultur, die den Käse hier an der Rinde so rot werden lässt. Das ist
Gewaschen heißt immer, dass man die mit Salzwasser abbürstet.
Salzwasser, und da ist normalerweise dann immer noch eine Kultur mit drin. Brevibacterium linens heißt das Ganze. Das ist diese Rotschmierkultur. Ne? Mhm. Und die bewirkt, dass der Käse, der hatte ja eine ganz helle Rinde. Ne? Also die ist von der Farbe vom Teig kaum zu unterscheiden.
Ja.
Und diese Bakterienkultur, umso länger der Käse reift, umso kräftiger wird das dann im Rot. Ne? Und,
warum reicht es nicht, nur einmal mit Bakterien zu behandeln und nur einmal abzubürsten? Warum muss man das öfter machen?
Ne, das Ganze muss gepflegt werden. Ne? Die Bakterien brauchen dann auch eine gewisse Feuchtigkeit. Mhm. Ne? Und deswegen hast du da dieses Regelmäßige. Anders als beispielsweise bei einem Brie oder bei einem Camembert. Ne? Also diese Außenschimmelkultur, die findet Wasser zum Beispiel total doof. Ne, da hast du kannst du so hässliche gelbe Flecken draufkriegen. Ne, also das mögen die gar nicht.
Bist du bereit für die letzte,
ja, jetzt für die, wird's, jetzt wird's
letzte Käsevariation? Ich glaube, du wirst es erraten. Mich hatten mal Eltern meiner Freunde in die Höhlen geführt und ich konnte dieses Exemplar als Kind nicht ertragen.
Okay, der Geruch, der sagt schon einiges.
Mittlerweile finde ich es ganz geil, hier und da, aber ich könnte jetzt auch keinen Block von essen.
Mhm. Also ich habe da mal so einen Verdacht. Der hat sich gerade eben bestätigt.
Ich wollte es aber auch nicht so schwer machen, weil ich wollte jetzt nicht gemein sein. Deswegen habe ich einfach mal Klassiker genommen, die ich einfach geil finde.
Da sind wir richtig geil.
Ja, ist hart.
Nicht schlecht. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall in Frankreich.
Hör doch
nicht auf. Und zwar in einem kleinen Dorf mit dem Namen Roquefort-sur-Solzon. Die Höhlen, die du besichtigt hast, das sind die Höhlen im Combaloo-Massiv. Mhm. Die haben mittlerweile, ist das Ganze ja professionell. Ne? Es gibt zwei Käsereien, die diesen Käse herstellen. Und die Tunnel gehen also bis auf eine Tiefe von, ich glaube, 3 Kilometer runter oder sowas. Irgendwas habe ich letztens mal gelesen.
Es war sehr weitläufig.
Also das ist gigantisch.
Das ist absurd. Und ich heute als erwachsener Mann will ich mir das gerne mal angucken. Aber als Kind hast du da keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Hast ja gar nichts für dich. Das bringt nichts.
Richtig, richtig toller Käse. Ist übrigens in gewisser Weise der Käse mit dem ältesten Ursprungsschutz. Ne?
Ach ja?
Das ist damals, also es ist ja nicht nur so wie heute. Ne? Wenn jemand ein erfolgreiches Produkt irgendwie auf den Markt bringt, dann hast du natürlich deine Trittbrettfahrer, die das Ganze mitmachen. So kann man sich vorstellen, ist es bei diesem Käse auch gewesen. Da sind wir, glaube ich, nagel mich nicht ganz fest, irgendwie 12. bis 13. Jahrhundert sowas in dem Dreh. Es ist so gewesen, dass unwahrscheinlich viele Leute ihren Käse unter der Bezeichnung Roquefort verkauft haben, weil dieser Käse so beliebt war, auch am französischen Königshof echt eine Hausnummer gewesen ist. Und dann hast du teilweise sogar Käse gekauft, der noch nicht mal ein Blauschimmelkäse gewesen ist, aber der hieß den Roquefort. Und dann hat irgendwann der französische König auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, Mensch, jetzt ist Feierabend, nur noch Käse, der in diesem Dorf hergestellt wird und der in diesem Bergmassiv reift, der darf diesen Namen tragen.
Wobei der Blauschimmel hier schon eher ins Grünliche geht.
Ist nicht schlimm. Alles gut.
Ich sag nur, so viel Blauschimmel, dass er schon in einen anderen Farbstich übergeht. Willst du denn, wann kommt denn dein eigener Käse raus?
Ach, du, da habe ich keine Ahnung von. Also ich könnte keinen Käse machen.
Warum?
Also das Know-how, das nötig ist, um das bewerkstelligen zu können. Ne? Mein Traum wäre es immer mal, die Gelegenheit zu haben, dass ich mir das aneignen kann.
Ja.
Ne? Da wäre ich sofort dabei. Nur das ist natürlich dann heute auch so eine Sache so aus wirtschaftlicher Sicht. Ne? Also spätestens wenn du eine Familie hast, bist du da so ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich denen jetzt erzähle, so pass auf, wir ziehen jetzt ins Zelt für die nächsten 5 Jahre, aber dafür lerne ich, wie man Käse macht. Wenn sich spätestens meine Gattin wird sich denn, die darf ich nicht Gattin nennen, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, also wird sich meine Frau bei mir bedanken. Ne?
Gab es eine Abmahnung zu Hause?
Ja, ja. Das ist, also ich war auch total eifersüchtig, weil in diesem Buch diesen Teilnehmer, den ich vorhin genannt hatte, der jetzt Käsesommelier ist, Amir heißt er. Und der Amir, der ist hier, ich habe in diesem Buch auch Rezepte drin, da findet ihr übrigens auch das Palak Paneer Rezept. Falls ich das jemand mal kaufen wollen würde. Ne?
Wir verlinken das Buch auch unten in der Beschreibung. Oder? Ich meine, vielleicht hört ja auch jemand zu, der Käse macht und dann hier, Mensch, komm mal rüber, mach mal einen mit uns.
Ja, und ich habe hier ein paar Rezepte drin und unter anderem von Amir das Grilled Cheese Sandwich Rezept. Ne? Nice. Und seinen Geheimtipp, den finde ich eben so geil, dass ich das teilen musste.
Ja.
Kennst du Brunost?
Nee.
Das ist eine eigene Käsefamilie aus Norwegen. Das ist eigentlich, ist es ein Molkenkäse. Brunost ist Braunkäse. Und hier wird mit Molke gearbeitet, die bei der Käseproduktion überschüssig ist. Also ist ja eigentlich so ein Abfallprodukt. Ne? Yeah. Und das wird weiterverwertet. Man nimmt Ziegen- oder Kuhmolke und dann wird das dann nochmal so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, aufgesprietet mit Sahne, ne? Yeah. Entweder Kuh- oder Ziegensahne. Und dann wird das Ganze in einem ganz langen Prozess wird das eingekocht über mehrere Stunden. Dann hast du so eine braune Melasse, hätte ich fast gesagt. Yeah. Ne? Also die Laktose, die da in der Molke ist, die karamellisiert. Dadurch kommt die braune Farbe und dieser süße Geschmack rein. Uh-huh. Und das kannst du normalerweise kaufen so in Form von so kleinen Würfeln in den meisten Fällen. Und das wird in Norwegen, wird das Ding, man muss mit diesem Käse muss man aufpassen, ne? Polarisiert unwahrscheinlich stark. Ne? Also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, dazwischen findest du selten was. Ganz dünne Scheiben und dann zum Beispiel auf ein Butterbrot, irgendwie ein Weißbrot oder sowas. Und dann ist das ein
richtiges... Krieg ich den hier?
Den kriegst du hier, ja.
Muss ich bestellen aber wahrscheinlich bei einem Fachhändler?
Nö, kriegst du also normalerweise, findest du sowas, mittlerweile sogar in SB. Also geben tust du das.
Ah ja. 2024, hast du schon irgendwie Projekte, die du jetzt angehst? Der Käse ist es ja scheinbar nicht.
Käsemäßig muss man mal gucken. Ne? Also ich wollte meine Homepage auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Die hatte ich jetzt Ende letzten Jahres, habe ich das so im Schnellschuss gestrickt, das Ganze. Aber da haben wir noch so ein bisschen, dann hänge ich so ein bisschen, weil die Professionalität noch nicht so erreicht ist.
Oh, so
da brauche ich vielleicht nochmal so ein paar Skills irgendwie, wie ich das verbessern kann. Das ist vielleicht so ein ganz einfaches Baukastensystem.
Ja.
Ne? Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich jedes Jahr dann irgendwie mir ein Thema nehme, das ich als Projekt habe. Das muss nicht immer was mit Käse sein. Also letztes Jahr war es definitiv das Buch. Und dieses Jahr habe ich mir tatsächlich IT-Security habe ich mir auf die Fahne geschrieben.
Was ganz anderes.
Ja, also ich bin da so ein bisschen IT-affin. Ne? Also jetzt sind wir gerade so, ich arbeite seit Ewigkeiten eigentlich, also dreispurig, ne? Windows, Linux und iOS, also beziehungsweise macOS. Und da haben wir jetzt momentan gerade Linux ein bisschen mehr am Wickel und mal gucken, was wir da so machen können.
Benutzt doch kaum noch einer, oder? Benutzt doch kaum noch einer, Linux. Ich kenne das nur noch aus, keine Ahnung, von vor 10 Jahren, das ist mit dem Pinguin, ne?
Ja, klar. Ja. Linux ist das geilste Serverbetriebssystem.
Oh je, bevor wir hier abdriften in die IT, würde ich sagen, wo kann man dich sehen, wo kann man Hallo sagen, wo trifft man dich?
Also du findest mich auf jeden Fall auf Instagram.
Ja.
Unter Captain Cheese.
Packen wir auch drunter.
Und sonst habe ich auch noch meine Homepage.
Aber kann man dich buchen für irgendwas?
Für irgendwas.
Tada, hier bin ich. Für einen Kindergeburtstag, war der nicht irgendwas?
Oh, mach ich mir so eine kleine Käsenase und dann geht er auch los.
Irgendeiner, der den Kuchen isst. Also
ich mach im Norddeutschen natürlich, hauptsächlich Schleswig-Holstein,
ja.
Mache ich für Endverbraucher, mache ich geführte Käseverkostungen auch. Ne? Also dass man dann sagt, okay.
Also ich könnte jetzt bei dir anrufen und sagen, hey, ich habe hier 12 Leute, ich brauche
einen Käseschule. Ja, dann machen wir euch das gleiche wie hier. Ne?
Ja.
Nur, dass ich erzähle ein bisschen was über Käse, dann haben wir dann irgendwie ein schönes Cheeseboard und dann geht das rund. Ne?
Dann Leute, schaut rein. Ich habe genau in dem Moment eine Olive im Mund, aber ich moderiere ab. Das ist doch gar kein Thema. Ihr wisst Bescheid. Schaut bitte vorbei bei Markus. Wenn euch das gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne an Pod mit Ei auf Instagram. Dann können wir die Fragen vielleicht noch beantworten in der nächsten Ausgabe. Und ansonsten vielen Dank, schöne Woche und danke an dich, lieber Markus.
Jo, gerne.
Tschüssi. Das sieht nur der Podcast, der zuguckt. Du musst dann nochmal sagen Tschüss. Weil sonst wissen nur die auf YouTube, dass du gerade Tschüss gesagt hast.
Okay. Ja, tschüss.